Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, my God. No! 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist eine ganz besondere Folge von Win Today Football O'Clock. Nicht nur, weil wir auf die Championship Games zusteuern. Nicht nur, weil wir am kommenden Montag dann auch wissen werden, welche zwei Mannschaften sich in Super Bowl 59 duellieren werden, sondern vor allem, weil wir wieder ins wunderschöne Win Today Studio gegangen sind und dieses Mal gleich die Expertisen von zwei hochkarätigen Football-Experten serviert bekommen. Es ist einerseits Bernhard Seikowitz, dieses Mal in person. Das fühlt sich immer irgendwie komisch an, aber dann doch schön, wenn man irgendwie eine ganze Saison remote miteinander zu tun hatte und sich dann in person sieht, kommt man dann immer gleich sofort extrem klein vor. Aber eins vorweg, extrem schön, dass du wieder Wiener Boden unter den Füßen hast. Extrem schön, dass du Einladung ins Football O'Clock Studio gefolgt bist.
Ja, voll. Freue mich auch sehr und ich habe mir, vielleicht ist es ein gutes Aufwärmen auf unsere Super Bowl Woche, dann müssen wir da nicht so ganz ins kalte Wasser springen, sehen wir es jetzt schon mal kurz. Und
dein T-Shirt müssen wir auch noch herzeigen, das National Titans Day T-Shirt, noch dazu in der 2024-Variante. Wunderbar, auch schön, dass das den Weg nach Österreich geschafft hat. Es gibt aber eine zweite Person, mit der wir heute sprechen werden und die hat mit unserem Thema der Woche zu tun. Das wird O-Line sein, beziehungsweise Offensive Line. Wir widmen uns den fünf oder den vier Quintetten, die den Super Bowl Einzug ermöglichen sollen für die jeweiligen Mannschaften. Und da haben wir uns gedacht, da holen wir uns doch gleich einen der besten Offensive Line Coaches des Kontinents hinzu. Es ist Thomas Tippold in Diensten der ELF Franchise der Vienna Vikings. Schön, dass auch du hier heute hier bist.
Servus Martin, freut mich dabei zu sein.
Wie wichtig ist es an dieser Stelle der Saison über die schweren Jungs zu reden? Die sind eh immer unterm Radar. Deswegen schön, dass wir da auch mal ein bisschen Liebe den ganz Großen geben.
Ja, ich glaube, zu wenig kann man über die Offensive Line wahrscheinlich eh nicht reden. Also ich sage mal, bei vielen Fans ist mittlerweile auch schon angekommen, wie wichtig die Offensive Line ist für ein Team. Und ich glaube, die Teams, die jetzt noch dabei sind, die sind aus gutem Grund dabei und das hat auch sehr stark damit zu tun, dass sie auf ihre Offensive Lines vertrauen können.
Bevor wir uns mit der National Football League auseinandersetzen und bevor Bernhard dann irgendwie komplett aus dem Jetlag-Modus auch entsprechend raus muss, vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Vorbereitungen in der European League of Football. Wir hatten vor ein paar Wochen das große Vergnügen, dass der Head Coach der Vienna Vikings, Chris Kalecki, an dieser Stelle Platz genommen hat, jetzt mit dir eben der Offensive Line Coach. Wie laufen da in deiner Unit, in deinem Einflussgebiet die Vorbereitungen auf das, was ab Mai dann hoffentlich in einen weiteren Championship-Run mündet?
Ja, die Vorbereitungen laufen eigentlich ganz gut. Also man muss sagen, die bisherige Phase seit Saisonende war natürlich die tiefe Offseason, sage ich mal. Da dreht sich für die Spieler sehr viel um Strength and Conditioning, also Kraftkammer, Lauftrainings und so weiter. Für die Coaches läuft sehr viel darauf hinaus, Analysen der Vorsaison, Vorbereitungen, Playbooks für die neue Saison und so weiter, aber auch bei der ELF Recruiting, also sprich die Kaderzusammenstellung. Wir haben das große Glück, dass wir jetzt eigentlich sehr viele Spieler vom Vorjahr zurückbringen, vor allem in der Offensive Line auch. Ja, und so gesehen, jetzt wo es dann losgeht, wo wir in die Preseason reinstarten und wie ich konkreter uns vorbereiten, footballtechnisch auch, ja, stehen wir, glaube ich, ganz gut da.
Kontinuität soll im Rahmen der O-Line nicht ganz unwichtig sein. Kontinuität gibt es natürlich auch hier bei Winter Day Football O'Clock. Normalerweise über die Regular Season haben wir dreigeteilte Folgen. Vergangene Woche, Bernhard, hatten wir nur eine zweigeteilte Folge. Und diese Woche haben wir uns gedacht, weißt du was, wir machen nur einen Separator, nennen wir es mal. Wir sprechen über das Thema der Woche. Das ist die O-Line und im Zuge dessen sprechen wir aber auch über unsere Prognosen, wichtige Matchups innerhalb der Championship Games in der NFC und in der AFC. Und deswegen legen wir gleich los, wenn ihr bereit seid, mit unserem
Das Thema der Woche.
Das Thema der Woche. O-Line. Man kann nicht genug darüber sprechen, man kann nicht genug Zeit damit verbringen. Und Bernhard, die Userinnen und User, die kennen das bei uns, wir versuchen auch immer die Leute aus der Folge rausgehen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie klüger sind, dass sie was gelernt haben. In diesem Fall hilft uns Thomas dabei, das auch zu bewerkstelligen und möchte da auch gleich bei dir beginnen. Jetzt ist die Aufgabe einer Offensive Line und eines Offensive Lineman zweigeteilt. Er muss ein Passblocker sein und er muss ein Runblocker sein. Und wir werden dann nachher auch über ein paar Schemes dann auch sprechen und dergleichen. Aber vielleicht einfach mal ganz zu Beginn und glaube man sieht dann noch an, dass du auch seit deiner Karriere sehr erfolgreich in der Offensive Line unterwegs warst als Aktiver und jetzt eben auch als Coach. Was war für dich persönlich lieber, das reagieren müssen im Pass-Blocking und dieses Mindgame mitspielen oder das agieren können im Run-Blocking und wenn es, wie der Bernhard wahrscheinlich sagen würde, aufs Maul ging, dann auch entsprechend das vorzuexerzieren?
Ja, also ich glaube, jeder Offensive-Lineman oder zumindest die allermeisten werden sagen, dass sie lieber Run-Blocken als Pass-Blocken und so, du hast es ja auch schon angesprochen. Es ist einfach die Natur der Sache, dass man beim Run-Blocking die Möglichkeit hat, auszuteilen, vereinfacht gesagt. Das taugt natürlich jedem Spieler, das ist vollkommen klar. Und man muss dazu sagen, vor allem auch auf einem Niveau, wenn wir von NFL-Niveau sprechen, ist es keine leichte Aufgabe, diese ganzen Elite-Pass-Rusher zu blocken. Das ist immer die beste Gelegenheit, um schnell mal negativ aufzufallen. Das heißt, klarerweise wird das nicht die Vorliebe der allermeisten Offensive-Linemen sein. Ja. Aber einfach die Natur der Sache, dass man beim Run-Blocking ein bisschen was der Defense zurückgeben kann, ist, glaube ich, der Grund, warum das die meisten und auch zu meiner Zeit schon die meisten das Run-Blocking bevorzugen. Ja.
Jetzt warst du hier in dieser Saison wieder vergönnt bei den 9 Heimspielen in der Regular Season, beim einen Heimspiel in der Preseason, also insgesamt 10-mal auch dieses Duell Offensive Line gegen Defensive Line, Offense gegen Defense mitzuerleben. Wenn du Offensive Linemen siehst und einer der besten aktuell in der NFL mit Paris Johnson Jr. ist Teil der Arizona Cardinals, wenn du auf die O-Line blickst und die O-Liner, was sind so Sachen, die dir auffallen oder imponieren?
Ich glaube, was ich am spannendsten am O-Line sein eigentlich finde, ist, dass man zu einer Seite ein sehr großer, starker, mächtiger Mensch sein muss, aber dann auf der anderen Seite auch sehr agil. Also wenn man Guard, Center spielt, aber auch Tackle heutzutage, muss man pullen können, man muss auf Screens vor allem rauslaufen, es wird immer mehr mit RPOs und solchen Sachen, wo man natürlich die O-Line auch mit einbinden will. Das heißt, man muss sehr viel Gewicht haben und sehr stark sein, aber auch irgendwie sehr schnell sein. Das imponiert mir sehr und was ich sehr cool finde am O-Line, an der Position Group O-Line generell, ich glaube, der Thomas kann es noch mehr erzählen natürlich dazu, aber ich finde, es ist die einzige Position Group, die wirklich nicht ohne dem anderen kann. Also natürlich sehr viel hängt vom Center ab, weil der alles koordinieren muss, aber wenn der Left Tackle seinen Job bei Wide Zone nicht macht, dann wird der Running Back wahrscheinlich genauso getackelt, wie wenn der Center seinen Block nicht macht. Und das gibt es eigentlich nirgends anders. Natürlich, wenn der Tight End eine super Route läuft und ein O-Liner nicht blockt, dann ist natürlich auch nicht gut.
Das ist natürlich reiner Zufall, dass du den Tight End erwähnst, der eine super Route läuft.
Oder irgendwer anderer. Aber natürlich, also es hängt alles irgendwo von der O-Line ab, aber eben dieses Zusammenspiel und auch jede O-Line, mit der ich bis jetzt zusammen war, egal ob in Europa oder drüben, das ist immer irgendwie die Gruppe, die sich irgendwie am besten versteht und aber auch sehr viel Zeit darin investiert, dass sie sich gut verstehen und einfach eine gute Chemie aufbauen.
Jetzt ist es so, dass der gute Thomas auch nett genug war, uns sein iPad mitzubringen, anhand dessen wir ein paar der Konzepte auch erklären werden und auch wieder Wissen kreieren möchten. Und da kommen wir dann vielleicht auch im Zuge dessen und wenn nicht beim Zeichnen, dann beim Gespräch über die 4 Lines der Championship-Teams, so über diese Cohesiveness ist wahrscheinlich der Terminus Technicus, dieses zusammenhängende, voneinander abhängige Spiel. Und vielleicht beginnen wir erst einmal bei der Pass-Protection und da sind wir beim Reagieren, weil Pass-Protection meistens in der Rückwärtsbewegung erfolgt und es dann in der Pocket auch gilt, den Quarterback möglichst lange, möglichst gut zu schützen. Worauf kommt es in der Pass-Protection an? Und können wir jetzt schon zeichnen oder warten wir aufs Run-Game?
Ich würde aufs Run-Game warten.
Okay.
Aber ja. Also bei der Pass-Protection muss man sagen, ist es ein großer Teil davon ist einfach wirklich die richtigen Winkel zu kreieren. Das heißt, es gibt viele Elemente für die Pass-Protection, aber wenn wir jetzt wirklich von einer One-on-One-Situation reden, ja, weil auch in der Pass-Protection ist nicht jeder Offensive Lineman immer alleine unterwegs. Aber wenn wir wirklich von einer One-on-One-Situation reden, dann gibt es da mehrere Elemente. Also einerseits natürlich das Footwork, das Handplacement, das ganze Thema Striking und Handplacement auf den Defender. Aber im Endeffekt fängt alles damit an, dass man die richtigen Winkel wählt und das richtige Footwork hat. Das ist einfach der schnellste Weg, um seinen Rap zu verlieren, ist, indem man den ersten Step schon mal falsch setzt. Und das ist das, was viele Leute, also die mit Football auskennen, wissen das. Aber ich sage mal, als normaler Zuschauer hat man vielleicht nicht den nötigen Einblick, dass halt einfach sehr, sehr viel schon von diesen ersten ein, zwei Steps abhängt, die man zum Beginn von einem Spielzug macht. Ja. Also ich sage mal, eine sehr, sehr wichtige Komponente ist einfach, dass du sagst, reagieren. Also es fängt schon pre-snap an, dass man analysiert, wo leint sich mein Gegenspieler auf. Das kann einen Unterschied machen, ob er in einem tighten Alignment ist und quasi fast gegenübersteht vom Offensive Lineman oder ob er sich jetzt sehr weit draußen aufstellt. Also diesen Term Wide Nine Technik, da schwirrt er auch oft herum, wo sich die Defender extra weit draußen aufstellen. Das kann alles einen Unterschied machen. Das macht auch einen Unterschied beim Timing, wann engage ich wirklich mit meinem Gegenspieler, wann setze ich diesen Strike. Da gibt es sehr, sehr viele Komponenten. Ja.
Du hast beim First Step, der so wichtig ist, kurz schmunzeln müssen. Und die Titans sind ja auch in vielen Formationen von der Pass Protection nicht ausgeschlossen oder müssen zumindest einen initialen Block setzen, bevor sie sich dann vielleicht als Receiver dann upfield orientieren. Dieser First Step, wie trainiert man den, wie versucht man den öfter als nicht richtig hinzubekommen?
Ja, also vor allem für uns Titans, weil wir sind ja nicht so glücklich wie die O-Line, dass wir gleich schwer oder schwerer sind als unser D-Line gegenüber. Deshalb ist für uns diese ganze Technikkomponente und die First Steps und auch, dass man versucht, mehr zu agieren als zu reagieren, ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wenn wir zuerst die Hände auf dem haben, dann haben wir eine bessere Überlebenschance, sage ich jetzt mal, falls wir wirklich im Pass Pro bleiben müssen. Aber ja, so wie du gemeint hast, am öftesten tun wir eben Chippen, also wo man quasi nur einmal in den reinläuft, schaut, dass er nicht Full Speed einfach seinen Speed Rush oder Pass Rush Move gegen den O-Liner ausführen kann, sondern dass man quasi im Weg steht und er quasi nochmal anfangen muss. Also genau, wenn er quasi nochmal aufs Gas steigen muss, um Richtung Quarterback zu kommen. Das ist unsere häufigste Aufgabe eigentlich in der Pass Pro. Sonst bei uns sehr viel, weil wir sehr viel Under Center, Pass Pro und diese ganzen Sachen machen. Hilft uns das auch ein bisschen, weil wir halt Under Center sind, hartes Play Fake, hartes Play Action Fake, wo der D-Liner ja eigentlich, also er muss kurz schauen, okay, ist das ein Run, ist das ein Handoff oder nicht? Und das gibt dir halt die Möglichkeit, in ihn reinzugehen, statt wie die ganzen Tackles ihre Pass-Steps quasi machen, wo schon Distanz ist und der Speed aufbauen kann, weil dann würden wir wahrscheinlich 9 von 10 Reps gegen die verlieren, weil sie halt nur dafür bezahlt werden irgendwie am Ende des Tages. Deshalb, ja, das hilft uns sehr. Also wenn wir wissen, okay, es ist Play-Action da hinten und wir einfach rein, also da kann man dann fast alles ausnutzen eigentlich, was der Offense einen Vorteil bringt, also der Snap-Count, eben wissen, was passiert da hinten, wissen, was wird erst, wie wird es für ihn ausschauen, aber was ist es eigentlich. Deshalb, ja, solche Sachen helfen uns Titans, weil wir halt nicht stark genug sind eigentlich, um die zu blocken. Und deshalb muss man halt so ein bisschen schauen, okay, was kann ich sonst noch für mich verwenden und genauso Technik und Handplacement und aber auch wissen, was ist das Play, ist sehr wichtig.
Kommen wir dann vielleicht auch gleich noch zur Interaktion und dem Zusammenspiel O-Line und Tight Ends. Aber was mich am O-Line-Play und an der Pass-Protection immer am meisten fasziniert, sind diese Mindgames. Und du als jemand, der seit deiner aktiven Karriere natürlich auch in den Trenches war und wenn man sich vielleicht irgendwie einen Von Miller vergegenwärtigt oder einen Dwight Freeney, die das volle Pass-Rush-Move-Arsenal hatten und wo du wusstest, die kommen jetzt dreimal mit dem Bull-Rush und wenn du das vierte Mal glaubst, es gibt den Bull-Rush, ist auf einmal der Spin-Move da und dieses Mind-Game, das sich daraus entwickelt. Natürlich möchtest du als Pass-Protector öfter als nicht das richtige Hand-Placement haben, den richtigen Winkel wählen, aber wenn man dann da drinnen ist und wenn man dann immer und immer wieder reagieren muss und immer wieder was anderes serviert bekommt. Wie tough ist es wirklich, dann auch immer und immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen?
Ja, das ist wahnsinnig tough. Also gerade wenn wir von solchen Elite-Spielern reden, wie einem Von Miller, Dwight Freeney, du hast es erwähnt, das ist wahnsinnig schwer. Allein deswegen, weil sie dermaßen quick sind mit ihren Moves, dass es natürlich sehr, sehr schwer wird, auf diese Sachen zu reagieren. Die größte Waffe, die man dagegen hat, ist einfach die Preparation, schon die Filmstudy im Vorhinein, wo einfach wirklich die Tendencies von den Spielern analysiert werden, wo gewisse Keys analysiert werden, wie man vielleicht schon pre-snap möglichst irgendwelche Keys findet am Alignment vom Gegenspieler. Das können Sachen sein, wie welcher Fuß ist im Stance vorne, welche Hand ist unten im Stance.
Ich wollte mich gerade fragen, wie kleinteilig ist das? Aber so kleinteilig?
Sehr kleinteilig, wahrscheinlich sogar noch kleinteiliger. Aber ja, das sind dann die großen Geheimnisse, die viele Coaches und auch Spieler in der NFL mit sich mitnehmen, worauf sie dann wirklich genau schauen bei den Tendencies. Aber dann spielen Sachen mit, du weißt es sicher genauso, wie Down and Distance, wie die Spielsituation ist. Dann geht es um Sub-Packages, also sprich, welche Spielergruppe wird gerade reingewechselt in der Defensive Line zum Beispiel. Ne? Also da spielt sich sehr viel schon in der Preparation ab. Und wenn es dann wirklich um den Spielzug selbst geht, ist es so, dass es wirklich die Spieler sehr, sehr viel daran trainieren, live während dem Spielzug auf die Moves des Gegners zu reagieren. Das heißt, da geht es dann darum, zu welchem Zeitpunkt bringt der Gegenspieler die Hände, wie drehen sich die Hüften vom Gegenspieler und so weiter. Und wenn man auf solche Sachen dann wirklich achtet, ja, das heißt natürlich nicht, dass das Assignment dann so viel einfacher wird, aber das sind die Sachen, an denen gearbeitet wird, um möglichst gut auf solche Moves zu reagieren. Aber du hast es schon erwähnt, im Endeffekt sind es Mindgames und die Besten der Besten sind die, die das perfektioniert haben, im richtigen Moment die richtigen Moves auszupacken. Ja.
Ich glaube, wir kommen dann sicher auch noch zu einem der vielen Buzzwords, wenn es um O-Line geht, nämlich Leverage und die Hebelwirkungen, mit denen man da arbeiten kann. Aber wir kommen jetzt zur Königsdisziplin des O-Line-Plays, nämlich dem Run-Blocking. Und da werden wir erneut jetzt auch versuchen, ein paar dieser großen Begriffe, die immer wieder rumschwirren und die vielleicht auch neuen Football-Fans noch nicht ganz so viel sagen, versuchen zu zerlegen. Wenn wir aufs Run-Blocking blicken, dann hört man immer wieder von einem Gap-Scheme, dann hört man immer wieder von einem Zone-Scheme. Man hört immer wieder, gerade jetzt in letzter Zeit von Duo, wir haben schon über Counter gesprochen und das sind jetzt mal so die vier Begriffe, die wir versuchen wollen zu zerlegen. Einfach um mal zu illustrieren, wie komplex ein Run-Game sein kann, wie hilfreich die Offensive Line eben auch sein kann, für den Runner, für den Ballträger, den Ball möglichst weit zu tragen. Womit magst du beginnen?
Prinzipiell glaube ich mal mit der Begriffsklärung. Also du hast schon angesprochen, die Themen Gap-Schemes und Zone-Schemes. Das sind in Wahrheit die zwei großen Kategorien, in die man die meisten Spielzüge einordnen kann in der NFL. Nicht nur in der NFL, allgemein im Football. Das sind zwei unterschiedliche Philosophien, wie man die Blocking-Schemes ausrichtet.
Was ist deine Philosophie als O-Line-Coach?
Meine Philosophie ist, wir spielen das, was gespielt wird.
Also, was ist die Philosophie der Vikings?
Die Philosophie der Vikings ist eine Mischung aus beiden und da kommen wir auch gleich dazu. Es war früher tatsächlich so, dass gerade in der NFL gab es da diese großen Philosophien, wo viele Teams auf eine Sache spezialisiert waren. Man muss sagen, das ist ein bisschen mit der Zeit verschwunden. Also wenn man sich erinnert an die späten 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, du wirst es wissen, waren die Broncos dieses große Zone-Run-Team, wo viele darüber
geredet haben. Unter Shanahan, Kubiak hat das dann auch fortgesetzt.
Wo man das Gefühl hatte, es ist schon fast egal, welcher Running Back da im Backfield steht. Sie machen auf jeden Fall ihre 1000-Yard-Seasons, weil sie dieses dominante Zone-Scheme aufgezogen haben. Das war damals wirklich bei ihnen eine philosophische Entscheidung, wo sie alles darauf aufgebaut haben.
Und Shanahan Junior hat das dann auch weitergeführt?
Shanahan Junior hat es weiter perfektioniert, darauf aufgebaut, modernisiert und so weiter. Ja. Also es hat sich bis heute gehalten. Ja.
Aber es hieß ja immer, Zone-Schemes verlangen kleinere, agilere Offensive Linemen. Und weil es jetzt die Mischung gibt und die Körper und die Gewichtszahlen nur noch größer werden, aber die Agilität gefühlt zugenommen hat, sind wir jetzt irgendwie so an diesem Schnittpunkt angelangt, Agilität, Größe, Masse, wo sich alles trifft?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also der Bernhard wird sicher wissen, wovon wir da reden, wenn wir von Athleten reden, wie einem Jordan Mailata bei Philadelphia. Der hat Size, aber der ist wahnsinnig agil für seine Größe. Ja. Mhm. Oder auch ein Penei Sewell bei Detroit, die wir die Woche nicht sehen, aber das sind prototypische Linemen, die sich wirklich gut bewegen können. Ja. Also da können wir nicht mehr davon reden, die Leute müssen in einem Gap-Scheme-System spielen wegen ihrer Size, sondern mit denen kann man im Prinzip alles Scheme spielen. Und das ist auch das, was die NFL-Teams machen. Es gibt natürlich gewisse Präferenzen, aber man kann in Wahrheit sagen, dass viele von den Schemes, die wir uns dann auch anschauen werden, von allen Teams gespielt werden oder von sehr, sehr vielen Teams gespielt werden.
Dann lass uns doch gleich bei einem richtigen NFL auch einhaken. Wie viel Gap-Scheme, wie viel Zone-Scheme ist bei den Runcalls der Cardinals mit dabei? Was ist da so das Ratio?
Ich glaube, bei uns, vor allem jetzt über die letzten zwei Jahre, also seitdem wir Drew Petzing haben, hat sich herauskristallisiert, dass wir einfach am besten funktionieren mit Gap Scheme. Also ich glaube, das ist das zumindest, wo wir die Explosive Plays herholen. Natürlich spielen wir beides und ich glaube, du musst beides spielen, um einfach die Defense auch ein bisschen honest zu halten, dass sie nicht wissen, okay, jetzt kommt wieder mal der Duo, weil es ist First and Ten, sondern dass du halt alles spielen kannst in jeder Situation, wo wir zum Beispiel mit Imari den 50-Yard-Touchdown da in einem Two-Minute-Drill gemacht haben, weil wir halt Run gespielt haben in der Wide Zone. Deshalb, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass du alles spielst, aber bei uns auf jeden Fall Gap-Scheme hat sich, glaube ich, als unser bester Run-Typ quasi herauskristallisiert.
Dann lass uns doch vielleicht beim Gap-Scheme beginnen. Und wir versuchen das für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene schön zu illustrieren. Und deswegen vielleicht nochmal der Hinweis, wer das jetzt sehen möchte, in den Shownotes dieses Podcasts auf den YouTube-Link klicken. Dort kann man Thomas Tippold und seine artistischen Künste am iPad live erleben, wenn das Ganze sich dann auch schnell genug verbindet.
Und vor allem der Monitor funktioniert.
An dem arbeiten wir als nächstes.
Da ist er.
Genau, da haben wir ihn. Gut.
Also jetzt haben wir mal ein Standard-Setup mit Center, Guard und Tackles.
Das ist jetzt wirklich das simpelste Setup. Wir können uns natürlich jederzeit noch unsere extra Blocker, wie zum Beispiel ein Tight End, dazu zeichnen.
Machen wir dann später.
Wir fangen jetzt mal, würde ich sagen, mit einem klassischen Gap-Scheme an, das wir die letzten Wochen auch wieder relativ viel gesehen haben, weil es auch die Playoff-Teams insbesondere laufen. Das ist der Counter. Und das ist ein sehr, ich sag mal, Oldschool-Play, das viele von früher auch schon kennen werden. Die große Sache dabei ist, dass es ein klassisches Gap-Scheme ist, wo wir Pulling-Linemen dabei haben. Also bei dem Counter, den wir jetzt aufzeigen, also ein sogenannter GT oder Guard-Tackle-Counter, geht es darum, dass wir wirklich zwei Puller, nämlich den Guard und den Tackle haben. Und die beiden spielen da eben eine Schlüsselrolle. Und das Neue daran ist, dass diese Teams das eben wirklich mit diesen Zone-Read-Elementen verknüpfen. Das heißt, wenn du einen wirklichen Rushing Quarterback hast, hast du die Möglichkeit, den Ball entweder dem Running Back zu geben oder dem Quarterback. Ja.
Und das ist bei den Championship-Teams eigentlich überall der Fall. Dass Allen laufen kann, dass Hurts und Daniels laufen können, wissen wir alle. Mhm. Und Mahomes immer dann, wenn es notwendig ist, ebenso. Also könnte ganz das genau, auch theoretisch auf alle vier zutreffen.
Ja, ich würde sagen, Mahomes wahrscheinlich am wenigsten. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da sieht man eigentlich am wenigsten designed Quarterback Runs. Aber ich sag mal, bei den anderen Teams trifft das auf jeden Fall zu. Ja. Wir zeichnen einfach mal eine Standard Defense auf. Das heißt, in dem Fall würde ich mal eine normale 40 Front, also Viererline aufzeichnen. Mit unseren beiden Ends, Tackles und also der Free Technique und dem Nose Tackle.
Und beim Nose Tackle, um das noch kurz festzuhalten, hoffst du als Defense immer, dass der zumindest zwei Leute okkupiert?
Das kommt ein bisschen auf das Defensive Scheme an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in einer 40 Front, ja klar, natürlich, wenn es ums Run Game geht, wollen sie im Ball zwei Blocker okkupieren, aber eigentlich sind diese Defenses darauf aufgebaut, dass sie ihre Gaps spielen und das Gap halten. Das klassische Two-Gappen vom Nose-Tackle ist was wir sehr oft bei 30-Front-Teams sehen, also bei Odd-Fronts, wo der Nose-Tackle wirklich über dem Center aufgeleint ist. Das haben wir in dem Fall jetzt nicht. Wir haben jetzt eine normale Six-Man-Box aufgezeichnet. Das ist in Wahrheit auch der Look, du hast es sicher auch gesehen, den wir gesehen haben beim ersten Touchdown von Jalen Hurts gegen die Rams, wo wir eine normale fünf Blocker vorne hatten, also keine extra Titans oder so weiter. Und aus dem Look sind sie das gelaufen. Ja. Und das große Element davon ist, wir gehen jetzt von einem GT-Counter nach links aus, das große Element davon ist, dass unsere beiden Backside-Blocker, nämlich in dem Fall der Guard, die Seite wechselt und einen Kickout-Block macht. Das heißt, hier wird absichtlich dieser End upfield gelassen und wird vom Guard ausgekickt. Ja. Was es uns ermöglicht, ist, dass die anderen so eine Art Gegenbewegung dazu starten. Das heißt, die Frontside, die in dem Fall links ist, die blockt nach rechts. Das heißt, der Center wird seinen Downblock, nennt man das, nach rechts setzen, wird probieren, seinen Spieler nach rechts zu schieben in dem Fall. Und die Frontside kann hier ein Double Team spielen. Das ist ein ganz großes Element, der Bernhard weiß das. Im Run-Game, in Wahrheit egal, ob Zone oder Gap-Scheme, aber vor allem bei den Gap-Schemes, wird immer versucht, diese Double Teams zu setzen, weil das ist dort, wo man das Movement kreieren kann. Man muss sich vorstellen, ein NFL Defensive Lineman bewegen auch die besten NFL Offensive Linemen nicht einfach so one-on-one. Ja. Das heißt, wo wir das Movement bewegen, ist wirklich, wenn wir diese Double Teams formieren. Ja, und beim Counter ist das dann klassisch in dem Fall auf einer Free Technique, also sprich auf einem B-Gap Defender, hätten wir diesen Double Team rauf Richtung Backside Linebacker und den Frontside Linebacker, in dem Fall habe ich ihn als Will bezeichnet. Ja. Das ist der ausgelassen wird für den zweiten Puller. Und der zweite Puller ist in dem Fall der Tackle, der vorbeipult und hier inside durchpult auf diesen Linebacker, der absichtlich ausgelassen wird.
Ja. Aber das Ziel ist es dann auch, so schnell wie möglich Blocker auf Second Level zu kriegen?
Ich würde nicht sagen, so schnell wie möglich, aber die werden eben bewusst ausgelassen, um diese Blocker, die dorthin kommen, damit die dann quasi in vollem Lauf auf sie zukommen können und die in Wahrheit einfach über den Haufen rennen. Das ist das Ziel dabei. Die Komponente, die jetzt eben dazukommt, deswegen habe ich gesagt, dieses ursprüngliche Oldschool-Play ist jetzt ein bisschen mit diesen mobilen Quarterbacks adaptiert worden. Was hier dazu kommt, ist, dass zum Beispiel bei den Eagles haben wir gesehen, es war zwar gespiegelt auf die andere Seite, aber haben wir gesehen, dass Saquon Barkley, der Running Back, auf die Seite gelaufen ist. Das heißt, er ist in Wahrheit einer, der hier den Ball bekommen kann und auf dieser Seite einen Outside-Run laufen würde, wenn er den Ball bekommt. Was der Quarterback macht, ist, er liest hier diesen Backside-Defensive-End und schaut, wie der reagiert. Also wenn der Defensive-End sein Assignment spielt, dann ist es oft so, dass er hier die Puller quasi verfolgt, ja, und das Gap wieder, um das Gap hier wieder zu schließen. Wenn er das tut, wird dann in dem Fall der Running Back den Ball bekommen und es wird die Option sein, dass er hier nach außen läuft. Ja. Was wir gesehen haben bei den Rams, bei der Rams-Defense, ist, dass dieser Defensive End upfield fliegt, ja, und hier im Backfield steht. Und damit hat Jalen Hurts gesehen, okay, dann haben wir die Numbers und wir laufen hier auf die linke Seite. Und das ist dann, dadurch kreiert man natürlich ein Mismatch. Die Defense hat das natürlich nicht sehr gern, wenn der Quarterback der Ballträger ist, weil dadurch gewinnen sie ja in Wahrheit einen extra Blocker. Ja. Mhm. Das heißt, ein Spieler mehr, den sie verteidigen müssen. Und genauso haben wir dieses Play eigentlich schon von Washington gesehen und in verschiedensten Formen auch schon von den Buffalo Bills. Das heißt, das ist auf jeden Fall was wir jetzt in den Championship Games sehen werden, dass diese Pulling Guards, Pulling Tackles in irgendwelchen Variationen von diesen Counterplays zu sehen sein werden.
Gibt es als Defense hier eine Blaupause, wie man das am effektivsten disrupten kann? Ist es individuelle Klasse oder kann man das tatsächlich auch, wenn man es sofort erkennt, entsprechend beschemen, nenne ich es jetzt einfach mal?
Es gibt viele Sachen, um das ein bisschen zu countern natürlich. Ja.
Also den Counter countern.
Den Counter zu countern, das ist ein guter Punkt. Ja. Also was bei diesen Gap-Schemes, wir haben jetzt noch gar nicht so allgemein über das Thema Gap-Scheme gesprochen, aber was für Gap-Schemes immer schwierig ist, ist Movement up front. Das heißt, wenn sich die Defense jetzt in diesem Look aufstellt, ich werde jetzt mal ein bisschen was wieder auflösen von dem, was wir gezeichnet haben.
Schade, das war eigentlich die Mona Lisa der Play-Designs bisher.
Ja, das können wir ganz schnell wieder aufzeichnen. Wenn wir das als Base-Look haben und die Defense sich pre-snap so aufstellt, ein großer Punkt für die Offensive Line ist ja auch immer, auf das zu reagieren, auch bei einem Run-Play, wie sich die Defense aufstellt. Das heißt, wir können uns ja nicht aussuchen, wie die Defense hier sich alignen will. Und in dem Fall, Movement up front ist natürlich schwierig, weil die Spieler sehen pre-snap, okay, wir wollen hier unseren Double-Team setzen. Wenn jetzt aber dieser Tackle nicht in seinem Gap bleibt, sondern zum Beispiel hier raus arbeitet, steht das schon mal ein bisschen eine Challenge da. Ja. Genauso könnte er natürlich auf dieser Seite stehen. Es kann auch überhaupt sein, dass diese Defense-Line Line-Stunts spielt. Was genauso schwierig ist übrigens, ist zum Beispiel ein Backside-Blitz genau dort, wo die Puller kommen. Ja. Weil die natürlich dadurch, dass sie auf die Playside pullen, dort ein bisschen die Lücke aufmachen, dass da vielleicht dann ein Blitz durchkommen könnte. Das heißt, es gibt definitiv Sachen, die Defense gegen solche Sachen machen können. Ich glaube, jedes Player hat irgendwo seine Stärken und Schwächen. Aber
Bernhard hat schon seinen Defensive Coordinator gut aufgesetzt. Ja, man sieht es noch nicht.
Es kommt natürlich auch einfach immer darauf an, das dann im richtigen Moment zu machen. Und das ist dann, glaube ich, die große Kunst dabei.
Wir sind beim Gap-Scheme. Wir sind beim Gap-Scheme-Counter. Lass uns vielleicht dann doch einmal ganz kurz allgemein runterzubrechen. Wenn wir ganz rudimentär über Gap-Scheme sprechen, worüber sprechen wir?
Genau, also der Name Gap Scheme kommt in dem Fall daher, dass eigentlich schon pre-snap definiert ist, welches Gap der Ballträger attackieren wird. In dem Fall ist es ein bisschen eine Ausnahme, weil wir gesagt haben, es gibt auch die Option, dass der Running Back den Ball bekommt. Aber wenn wir jetzt nur vom Counter-Element hier ausgehen, würde man sagen, okay, nachdem hier der Double-Team gesetzt werden soll und dieser End hier rausgekickt werden soll, würde auf jeden Fall das Gap hier hinter dem Downblock entstehen. Das heißt, das ist das Gap, das wir freiblocken. Wohingegen wir vorher auch schon geredet haben von Zone Schemes. Und bei Zone Schemes bekommt der Ballträger zwar einen Aiming Point, das heißt, er weiß, wo er initial hinlaufen will, aber dann ist trotzdem nicht ganz klar, wo die Zone aufgehen wird. Ja.
Und die Gaps haben auch Namen, muss man auch dazu sagen?
Ja, genau. Also für die Defense ist das vor allem relevant, dass wir hier von A-Gaps sprechen. Ja, A-Gap ist immer zwischen Center und Guard. Dann bespricht man von B-Gaps und C-Gaps außerhalb. Und wenn wir da noch einen Tight-End hinstellen, dann haben wir da sogar noch einen D-Gap außen. Das sind Terms, die jetzt nicht unbedingt immer auf der Offense-Seite auch verwendet werden, aber das sind einfach ganz allgemeine
Football-Terms. Werden sie verwendet?
Also ABCD zum Beispiel verwenden wir, wenn wir über White Zones reden, also wenn wir auf der Backside von White Zones sind, dann machen wir einen A-Block als Double-Team zwischen Center und Guard auf der Backside, aber wir würden jetzt nicht sagen, okay, wir laufen Power ins A-Gap oder so. Aber es stimmt schon, also eben Gap-Schemes. Also ich weiß nicht, ob ihr es immer noch so callt, aber ich habe schon bei vielen, den meisten Offensive-Coordinatoren eigentlich gehört, dass sobald von Gap-Schemes geredet wird, ist das meistens mit einer Nummer hinterlegt, wo halt von 17 an ist. Und 17 ist dann meistens der Counter nach links, weil das eben dieses Gap da außen ist. Und 19 wäre dann eben ein Outside-Hitting-Play und 12 ist der Duo, der klassische, gleich neben dem Center, wo halt eben die Gaps so schon vorhinein belegt werden, mehr oder weniger.
Wir haben es von Buzzwords gehabt und eines, das man immer wieder hört, gerade beim Gap-Scheme, ist Duo. Und wenn jetzt sich jemand da draußen unter Duo nichts vorstellen kann, was ist Duo?
Duo ist, ist ein Play, das eigentlich sehr prominent geworden ist die letzten Jahre.
Durch die Rams?
Durch die Rams, aber auch durch andere Teams, weil die große Stärke davon ist, dass versucht wird, Double-Teams zu setzen. Daher kommt eigentlich auch der Name Duo, weil Duo oft eine Bezeichnung für Double-Teams ist. Und eigentlich ist es wirklich nur, die Offense sagt, wir wollen so viele Double-Teams vorne bilden können wie möglich. Ja, da wollen wir eben genau das, was wir vorher besprochen haben, unsere Stärke ausspielen. Wir wollen mit zwei Leuten wirklich Movement generieren und auf den Second Level dann hinarbeiten, indem wir einen Combo-Block setzen können. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist Duo darauf ausgelegt, dass wir Double-Teams setzen, was gleichzeitig auch bedeutet, dass in der NFL dann eigentlich immer und bei uns genauso, ein Tight-End, ein oder mehrere Tight-Ends im Spiel sind. Also wir können auch gleich jetzt schon mal an dazu zeichnen, wenn wir wollen. Wenn wir unseren extra Tight-End hier hätten, ja, dann können wir eigentlich schon mal davon ausgehen, aber jetzt natürlich auf die falsche Seite gezeichnet, können wir eigentlich schon mal davon ausgehen, dass die Front eher so Richtung Tight-End gesetzt sein wird. Ja. Das heißt, wir werden dann eher eine sogenannte Overfront, wo wir dann die Free-Technik auf der Tight-End-Seite sehen werden. Defensive End wird sich dann entweder innerhalb von Tackle Tight End in einem C-Gap aufstellen oder irgendwo Head-Up oder außerhalb sogar. Setzt man jetzt einfach mal fürs Beispiel außerhalb hin. Ja. Meistens können wir auch davon ausgehen, dass irgendwo noch ein dritter Linebacker im Spiel sein wird. Ja. Das heißt, jetzt ist die Nummerierung hier natürlich ein bisschen falsch. Aber wir können zum Beispiel einfach sagen, okay, wir haben dann hier noch zum Beispiel einen Sandbacker dabei. Und im Endeffekt, was passiert? Es wird immer versucht, möglichst viele Double-Teams zu setzen. Das heißt, wir hätten in dem Fall zum Beispiel ein Backside-Double-Team, das ist vorher schon genannt, das wird in der NFL und bei uns auch oft A-Block genannt. Ja. Also die zwei Spieler wissen, wenn sie sich gegenseitig einen A-Block ausmachen, dass sie dort hinarbeiten.
Das ist zum Beispiel witzig, bei Gap-Schemes ist es bei uns das Ace. Ja. Also das ist auch was sehr Charakteristisches für O-Line-Play, dass alles gecallt werden muss. Also alles hat einen extra Namen und egal, ob du den Duo in Doubles läufst, also 2x2-Formations oder 3x1, hat einen anderen Namen dann auf einmal, obwohl es eigentlich für die O-Line genau gleich ist. Also natürlich gibt es vielleicht Tendenzen, die da ein bisschen anders sind, aber es wird alles extra gecallt. Also ja.
Genau. Großer Punkt, Kommunikation in diesem Double-Team ist ganz, ganz wichtig. Also es muss identifiziert werden, welche Double-Teams werden zwischen welchen Spieler gesetzt und zu welchem Linebacker hin. Also es wird immer das Second Level man auch mit identifiziert.
Und das passiert dann an der Line of Scrimmage?
Das passiert an der Line of Scrimmage und das ist eine große Komponente, die man als Zuschauer ja nicht sieht, aber in Wahrheit geht es darum, dass diese fünf Burschen plus Titans sind sechs oder sieben Blocker aus dem Huddle kommen, sich hinstellen und innerhalb von wenigen Sekunden oder vielleicht sogar manchmal nur Bruchteilen von Sekunden sehen müssen, wie steht die Defense, also wie stellen sie sich gegen unsere Formation auf. Und dann müssen sie sehr schnell darauf reagieren und dann eben mit diesen Calls, die der Bernhard auch schon erwähnt hat, müssen sie sehr schnell und vor allem sehr effizient halt kommunizieren können. Okay, wir zwei setzen jetzt unseren Double-Team dorthin, ihr zwei setzt ein Double-Team dorthin. Das ist ganz, ganz, eine ganz, ganz große Aufgabe und das ist in Wahrheit auch immer die ganz große Challenge dabei. Also die Kommunikation und das schnelle Reagieren.
Ich würde noch kurz eine Stufe weiter zurückgehen, weil es ja dann oft heißt, wenn ein Center am Boden liegen bleibt, oh no, der Center ist verletzt und wer macht jetzt die ganzen Line-Calls? Was identifiziert das Center und wie ist dann irgendwie dieser Trickle-Down-Effekt? Und ist es dann irgendwie so, kurz vor Lancierung des Plays, kurz vorm Snap, dass sich der Right-Tackle oder der Left-Tackle und der Left-Guard kurz anstupsen und sagen, du, 56, die nehmen wir aus dem Spiel. Wie funktioniert das? Also wie funktioniert vielleicht der ideale Kommunikation vorm Run-Spielzug oder vorm Gap-Scheme-Spielzug?
Werden wir auch gleich nochmal aufzeichnen. Das ist ein sehr guter Punkt, Martin, weil ihr habt sicher auch den Begriff schon mal erwähnt, den Mic rauszucallen, den Mic Backer rauszucallen. Das ist ein Begriff, der sehr oft fehlt.
Und man hört es auch hin und wieder über die Kommunikation im Stadion. 57 ist der Mic.
Ganz genau, man hört es im Stadion auch dann bei der Übertragung. Das spielt eine Rolle bei fast allen Plays, also sowohl in der Pass Pro als auch im Run Game. Es ist so, dass die Regeln für ein Run Play eben so konstruiert sind, dass sehr oft festgelegt wird, welcher Spieler den Double Team vom Center gehört. Und alle anderen Blocks ergeben sich dann anhand von dem. Das heißt, wenn wir wissen, wo der Double Team vom Center hingeht, wissen wir automatisch, wo die nächsten Double Teams hingehen, weil man wissen kann, okay, dieser Double Team ist vom Center gecovert, deswegen wird er als Mike rausgecallt und dann weiß der nächste Frontside Double Team zum Beispiel, okay, wir gehen zum nächsten zum nächsten Backer. Das heißt, sobald ich weiß, der Mike steht hier, weiß ich, der nächste Mann ist dann für unseren Double Team zum Beispiel. Und das wird dann genauso rausgecallt.
Voll. Deshalb für uns zum Beispiel in dem Fall ist witzig eigentlich, bei jedem Runplay dann merkst du dir nicht, okay, ich block den und den, sondern in meinem Kopf ist dann immer so -2 vom Mike zum Beispiel. Also, ja. Und dann kommst du allein, okay, das ist der Mike, 1-2 und dann weißt du, wo du hin musst.
Also wir können es auch hier mal aufzeichnen. Ich zeichne es jetzt bewusst ohne Bezeichnungen auf. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einfach sagen, okay, wir haben zwei Backer hier in der Box stehen und wir wollen Duo laufen, dann wissen wir, logischerweise wird dieser Mann hier One-on-One sein mit dem Defensive End. Die nächsten zwei können schon ihren Combo setzen. Und nachdem wir wissen, okay, wir wollen diesen Mann ja in den Double Team einbinden, werden wir hier diesen linken Backer als Mike callen. Ja? Das heißt, sobald wir wissen, der Mann ist als Mike gecallt, wissen die nächsten auf der rechten Seite, in dem Fall rechter Guard, rechter Tackle, die wissen by rule, okay, wir nehmen den +1 Backer. Und +1 heißt, der nächste zur Frontside bei Duo. Ja? Das heißt, wenn die wissen, okay, wir haben den Double Team hier, okay, jetzt habe ich schon meine Farbe geändert, wir haben den Double Team hier gecovert, also den Backer auf den Double Team gecovert, dann wissen wir, okay, der nächste Frontside-Combo geht auf den Mike +1, das heißt, das wird dieser Backer sein, dann geht der Winkel hierher. Ja? Und der nächste weiß schon wieder, okay, ich habe keinen Nebenmann, das heißt, das wird genauso wieder ein Single-Block werden auf den nächsten Defensive End.
Wird natürlich ein bisschen komplexer, wenn man auf einmal Eight-Man-Fronts serviert bekommt, ja, wie das genau bei den Ravens und anderen laufstarken Teams permanent der Fall ist.
Ganz genau. Und wovon wir auch noch reden müssen natürlich ist, wir reden jetzt von dem Idealszenario, dass sie die Defense einfach in einer Standard vor die Front hinstellt, viererlei. Ne? Aber NFL-Fronts vor allem, aber man sieht es im Wide auf jedem Level mittlerweile, die Fronts von den Defenses sind sehr multiple. Das heißt, die kommen raus und stellen sich wirklich sehr, sehr spezifisch schon auf deine Formations ein und dann kommen die eben nicht in einer Standard vor die Front raus, sondern dann stehen sie einfach in einem ganz anderen Look da und das ist dann die Aufgabe der O-Line wieder innerhalb von kurzer Zeit auf das zu reagieren, okay, sie stehen jetzt in einer Bear Front, sie stehen in einer 30 Front oder wie auch immer und dann muss man eben innerhalb von kurzer Zeit möglichst effizient kommunizieren, was ist die Front, wie adaptiert sich unser Scheme, zu welchen Backern gehen unsere Double Teams.
Und ich glaube, das Thema Gap-Scheme und Duo bis zum gewissen Grad versuchen wir mal einen Haken drunter zu machen, sonst sprengt diese Folge wirklich jeglichen Rahmen. Und ich glaube, was man merkt und langsam beginnt zu merken, ist, wie hochkomplex diese ganze Angelegenheit ist. Also wer glaubt, American Football verstanden zu haben, soll einfach mal die beiden miteinander reden hören und kommt sich dann wie der dümmste Mensch auf Planet Erde vor. Deswegen würde mich vor allem interessieren, wie auch diese Interaktionen zwischen Offensive Linemen und Tight Ends aussehen. Vielleicht auch in der gelebten Praxis jetzt bei den Arizona Cardinals. Sitzt ihr hin und wieder oder darf man sich als Tight End auch mal in den O-Line-Room setzen, um zu verstehen, wie die funktionieren? Kommt euch mal an Offensive Linemen besuchen, um zu kapieren, wie die Tight Ends ticken? Gibt es da irgendwie gemeinsame Sessions?
Selten. Letztes Jahr hatten wir das, aber ich glaube, das war mehr darauf basierend, dass es eben, wenn es nicht so gut läuft, dann wird immer versucht, Sachen zu verändern. Aber dieses Jahr eigentlich gar nicht. Also was wir schon haben, ist, es ist jeden Tag, wenn wir Install-Meetings haben in der Früh, dann das Erste, was passiert, ist Run-Install. Egal, ob es Third Down, First Down, was auch immer ist, aber wir haben immer zuerst Run-Install und da werden alle Runs quasi vom O-Line-Coach an alle in der Offense quasi erklärt. Die einzigen, die da nicht dabei sind, sind die Receiver. Die dürfen dabei schon ihre Routen installieren. Aber ja, das heißt, wir hören es alle aus demselben Mund und wissen rein theoretisch alle, was abgeht. Aber ich glaube, sehr viel von dieser Abstimmung und dieser Kommunikation zwischen Spielern passiert dann bei Walkthroughs und so, wo halt der Speed nicht so hoch ist, aber natürlich, beide haben Video schon geschaut und beide wissen, okay, da wird, weiß ich nicht, Joey Bosa stehen. Wenn das und das ist, dann werden wir es so und so machen. Passt das oder passt das nicht? Und weil da halt Zeit ist zum Reden. Aber ja, sonst eigentlich relativ wenig Zeit. Also beim Training selber dann, da muss es schon passen, weil es halt schnell geht. Und wenn es nicht passt, dann wird halt später darüber geredet. Aber es ist sehr selten eigentlich, dass man so positionsübergreifende Meetings hat, abgesehen eben von dem Install.
Sollte es das öfter geben? Weil ich stelle es mir halt relativ befruchtend vor, wenn alle am selben Strang ziehen und alle wissen oder viel schlicht und ergreifend die Zeit in so einer Prep-Week.
Naja, die Zeit ist natürlich immer ein Thema, ja. Also wie man sieht, wenn es sogar für die NFL schon ein Thema ist, für uns in Europa ist es natürlich noch mehr Thema, wo unsere Trainingszeiten limitierter sind. Aber ja, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die Offensive-Line unter sich dieselbe Sprache spricht, sondern auch mit den Titans muss man dieselbe Sprache sprechen und in Wahrheit gleich denken. Wenn man sie wirklich in das Blocking-Scheme einbaut, dann muss eben auch der Berner das Titan wissen, wie wir unsere Combo-Calls gemeinsam machen. Also das heißt, auch die müssen diese Kommunikation an der Line verstehen und müssen da in Wahrheit genauso denken, wie die Offense-Line und richtig reagieren können.
Gap-Scheme. Einerseits Zone-Scheme, andererseits, ob es jetzt der große oder kleine Bruder ist, da lässt sich vortrefflich drüber diskutieren, auch die Denkschule und dergleichen. Was ist ein Zone-Scheme?
Zone-Schemes. Das ist prinzipiell die zweite große Kategorie, von der wir vorher schon gesprochen haben. Und da ist die Philosophie ein bisschen eine andere. Also wir haben vorher gesagt, dass bei Gap-Schemes wirklich festgelegt wird, durch welches Gap der Spielzug im Endeffekt gehen soll. Wenn wir jetzt von Zone-Schemes sprechen, dann ist das im Vorhinein nicht immer ganz klar. Also der Ballträger bekommt seinen Aiming Point, das heißt, er weiß, wo er nach dem Handoff hinzielt oder schon mit dem Handoff eigentlich quasi hinattackiert. Und dann kann die Lücke eigentlich an mehreren Stellen aufgehen. Und das Ganze heißt aber unter anderem deswegen auch Zone Scheme, weil jeder Offensive Lineman quasi das nächste Gap, fürs nächste Gap verantwortlich ist und das nächste Gap spielen will. Ne? Wir werden es gleich mal kurz aufzeichnen. Also ganz klassisches Beispiel wieder, wir bleiben jetzt bei der 40 Front. Einfach nur, um es simpel zu halten. Wenn wir wieder einfach ausgehen von, ich bezeichne die Backer jetzt absichtlich wieder nicht das Mic, wenn wir wieder von einem Standard 40 Front Look ausgehen, dann gehen wir jetzt zum Beispiel einfach mal von einem Wide Zone Scheme aus, weil der Bernhard das auch kennt. Würde sie das zum Titan oder weg vom Titan laufen oder beides?
Beides, aber eher weg.
Wir laufen jetzt mal weg, genau, wollte ich auch schon vorschlagen. Wir laufen jetzt mal weg vom Tyrant. Das heißt, wir zeichnen uns einfach auf der Backside den Tyrant auf. Wie auch immer der End dann aufgelined ist, ist dann gar nicht so wichtig. Ja. Wenn wir jetzt von Wide Zone, ja, Wide Zone nach rechts ausgehen, ich zeige es einfach mal mit R, dann ist es so, dass einerseits der Running Back zuerst mal initial seinen Aiming Point hat. Das heißt, normalerweise ist der Key dafür, wenn wir zum Tight End laufen, dass der Running Back die Outside-Hüfte vom Tight End attackiert. Wenn wir auf eine Seite laufen, wo kein Tight End ist, dann stellt man sich den sogenannten Ghost Tight End vor. Das heißt, man stellt sich vor, es wäre noch ein extra Tight End hier, dass der Aiming Point wäre irgendwo hier außerhalb, außer äußere Hüfte vom Ghost Tight End. Das heißt, der Winkel wäre relativ flach.
Das heißt, für den Running Back auch erst einmal nach dem Snap gleich versuchen, volle Fahrt aufzunehmen oder erst im Gegenteil zu warten? Weil ich erinnere mich immer wieder gerne an Le'Veon Bell, der wahrscheinlich so gut wie wenig andere war im Warten und das Play developen lassen. Und da Phil Simms, damals noch Co-Kommentator, und eben Jim Nance hat ihn irgendwann mal The Great Hesitator genannt, weil er damit Defenses auch in den Wahnsinn getrieben hat. Was ist schlicht und ergreifend besser? Voll attackieren oder tatsächlich warten?
Also ich glaube, ganz generell kann man nicht sagen, dass es immer besser ist zu warten. Aber es ist schon so, dass die Running Backs eigentlich eingetrichtert bekommen, dieses slow to the hole und dann fast through the hole. Und gerade wenn wir von einem Zone Scheme reden, und wir werden gleich noch ein bisschen dazu kommen, von einem Outside Zone Scheme oder Wide Zone Scheme reden, ist es sehr oft so, dass der Running Back eher patient seinen Aiming Point attackiert, dort dann abwartet, wie die Defense, der ganze Flow von der Defense ist. Und dann macht er oft diesen Begriff One-Cut-Upfield. Und dann beschleunigt er wirklich durch sein Gap durch. Ja, das heißt, oft ist es sehr, sehr von Vorteil, das Play ein bisschen developen zu lassen. Ja, und wir werden es auch gleich nochmal kurz besprechen. Also es geht auch darum, den Flow von der Defense zu kreieren, dass sie quasi den Spielzug ein bisschen überlaufen. Und dann wird dieses Cut-Upfield gemacht, wo man dann durch die Defense durchläuft. Ja.
Ist das das, was man in NFL-Termini dann schlicht und ergreifend Vision nennt, was Running Backs haben müssen, damit sie dann schnell genug identifizieren, wo es durchgeht?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist sehr viel Gefühl auch am Ende des Tages. Also man darf nicht vergessen, die haben das ihr ganzes Leben lang schon gesehen und gespielt. Und ich glaube, die müssen jetzt nicht unbedingt wissen, okay, das ist eine Over- oder Underfront oder die stehen Underwing, was auch immer. Rotation ist dort. Ich glaube, die sehen das einfach und spüren, okay, jetzt dreht sich der O-Liner so, weil am Ende des Tages, also ich glaube, White Zones oder Zones generell werden so geteacht, dass die ein Loch für Loch abklappern sollten eigentlich mit den Augen. Und das ist ja in Realität ultra unmöglich als Running Back, dass man schnell spielt, aber auch jedes Gap quasi abschaut, okay, wie ist die Leverage vom O-Liner, kann ich da reinlaufen oder nicht? Ah, okay, nein, ich gehe zum Nächsten, sondern ich glaube, die sehen das halt einfach und machen, was sie spüren. Und ja, das Gute an der Sache ist, dass es auch nicht das Ende ist, wenn er mal einen One-Yard-Run hat oder einen Null-Yard-Run oder nur einen 3-Yard-Run. Deshalb es ist in Ordnung, wenn der mal in einen O-Liner reinläuft und dann nach vorne fällt für 2 Yards. Deshalb ja, lieber schnell alles ausführen, als wie hesitaten, außer man ist Le'Veon Bell.
Wir kommen zum White-Zone-Scheme-Run, der nach rechts geht, weg vom Tight End. Was passiert da?
Genau. Da kommen wir zum zweiten Element, warum das auch Zone-Scheme genannt wird. Die Grundregeln für die Offensive Line oder für alle Blocker ist eigentlich relativ simpel. Und zwar wird einfach die Defense in Zonen unterteilt. Das heißt, jedes Gap, das hier entsteht, hier haben wir ein Gap, B-Gap, A-Gap, C-Gap und genauso auf der Backside, wird einem Offensive Lineman zugeordnet oder einem Blocker zugeordnet. Das heißt, in dem Fall weiß jeder, wenn die Playside nach rechts geht, also wenn wir Wide Zone Right spielen, dass jeder für das rechte Gap zuständig ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal diese Schritte einzeichnen, nur philosophisch gesehen würde jeder Lineman nach rechts steigen und dort den ersten Mann in seiner Zone blocken. Ja. Das heißt, jeder steigt wirklich Frontside, blockt dort seinen Mann und es gibt tatsächlich und vor allem früher bei Teams wie den Broncos eben, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, gab es diese Vanilla-Zone-Schemes, wo wirklich jeder öffnet, jeder steigt in die Richtung, jeder nimmt den ersten Mann. Das ist mal die Grundregel. Und wenn niemand direkt an der Line, also kein Defensive Lineman oder so in meinem Gesicht steht, quasi an der Line of Scrimmage, dann wird geclimbed zum nächsten Level, wie man das nennt. Ja. Natürlich ist es trotzdem so, wir haben auch vorher schon darüber geredet, Double Teams, dass auch in diesen Zone Schemes dann immer versucht wird, trotzdem möglichst irgendwo Double Teams zu bilden. Ja. Das heißt, in dem Fall, wenn wir uns das hier anschauen, wäre natürlich dieser Block vom Center relativ schwer, diesen Nose da rauszukratzen auf der Frontside. Da wird es in der Praxis so sein, dass der Guard kurz hilft, weil er weiß, mein Frontside Gap ist uncovered, das heißt, hier steht niemand drinnen.
Da wird er den Luft blocken.
Genau, bevor wir die Luft blocken und dann einfach gleich ins Second Level rennen, werden hier meistens noch kurz gechippt oder es wird nur kurz eine Hand hingehalten auf diesen Nose, um den Block für den Center leichter zu machen. Gerade für den Center auf der Snap-Hand, wissen wir, ist das meistens relativ schwierig. Und dann wird er wieder auf seinen Zone-Track kommen, möglichst flach aus diesem Play rauskommen. Und dann dem Linebacker quasi den Weg abschneiden. Ja. Weil ein Element davon ist natürlich auch, wenn wir sehen, der Running Back nimmt ja einen sehr flachen Aiming Point. Der Running Back weiß, wenn er die Outside hat, ja, weil dieser Tackle zum Beispiel einfach den Mann außen reachen kann, dann wird er einfach die Außenseite nehmen und wird weg sein. Und dann macht er halt so eine 9 Yards vielleicht, ja, oder mehr. Das muss die Defense respektieren. Und das kreiert dann auch diesen Flow von der Defense. Das heißt, dieser Backer muss natürlich schauen, dass er over the top mitkommt. Ja. Wenn er nach außen float, um die Outside wegzunehmen, genauso der Defensive End natürlich, ja, irgendwer muss die Outside halten, ermöglicht das natürlich allen, die auf diesen Zone-Track sind hier, dass sie einfach mitlaufen und dann andocken auf ihren Leuten und die quasi übers Play drüber schieben. Und dann kommen wir zu dem Element, von dem wir vorgesprochen haben, wo dieser Cut vom Running Back upfield kommt. Ja. Das heißt, der Flow der Defense geht in diese Richtung und wir cutten dahinter upfield und holen uns dort unsere Yards. Und da sind auch die großen Big Plays dann oft zu Hause und zu haben.
Und das sind ja nicht diese One-Trick-Ponys, sondern diese One-Cut-Ponys. Und ich glaube, das hat man von Christian McCaffrey seit seiner 49ers-Karriere immer und immer wieder gesehen. Kurzes Warten, ab durch die Lücke und auf und davon.
Ganz genau.
Jetzt haben wir in der Theorie mal diese beiden Familien Run-Blocking, Pass-Blocking und im Run-Blocking dann Gap-Scheme, Zone-Scheme zerlegt. Jetzt wollen wir aber auch mal in der Realität auf die Lions blicken, die kommenden Sonntag dann in den Championship Games erwarten, das Ganze ab 21 Uhr live zu sehen auf RTL, auf der Zone, über den Game Pass. Und auch da wichtig, dass ihr versucht, jetzt wieder oder erst recht Football zu schauen, denn es sind die vier besten Teams und es sind im AFC Championship Game die Buffalo Bills zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Die Line der Buffalo Bills, und wir sehen sie auch eingeblendet, ist, ich meine, was immer mir imponiert und fasziniert ist, wie groß alle sind, wie schwer alle sind. Die Bills sind wahrscheinlich noch ein klein wenig heavier als andere Lines, vor allem was dann auch den Center anbelangt. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Aber diese Unit als Ganzes, ist es vielleicht die unterschätzteste dieser vier Championship-Lines?
Konkret die Buffalo Bills. Also die Buffalo Bills, würde ich mal sagen, haben sich wahnsinnig gesteigert über die Saison in ihrer Offensive-Line-Leistung. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie am meisten unterschätzt werden. Aber in Wahrheit, wenn man sich das Team anschaut, also wie die performen, die tragen wirklich diese Offense auch mit. Also dass an Josh Allen seine Sachen machen kann, die wir von ihm gewohnt sind, da ist schon ein sehr, sehr großer Teil dieser Offense-Line. Und natürlich ist es auch so, dass man mit einem Josh Allen in der Offense schnell mal in Vergessenheit gerät, aber ich glaube, dass die Offense-Line wirklich einen sehr großen Anteil hat an dem Erfolg, den sie momentan haben.
Bevor wir dann vielleicht auch zu den Schlüssel-Matchups kommen, Bernhard, der Blick von dir zurück zum Divisional-Playoff-Sieg der Bills gegen die Ravens, wo es ausgerechnet ein Tight End war, der den Ball, der zugegebenermaßen schwer zu fangen war, nicht fangen konnte. Wie hast du diese Partie und vielleicht auch den Moment miterlebt?
Ja, schwer. Ich meine, wenn's nur der Drop gewesen wäre, aber es war dann auch der Fumble davor und so. Und ja, schwer. Ich meine, es ist immer blöd, aber es muss in solchen Situationen, muss es nicht immer einen Boomer geben, aber wenn man so heartbreaking verliert, dann gibt es halt meistens einen Boomer und es war in dem Fall er. Aber ja, ich meine, es war ein hochkarätiges Spiel, glaube ich. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen und ja, leider hat es halt so geendet, aber...
Lass uns zur Line kommen im Spezifischen und was das Personal anbelangt, Thomas. Deion Dawkins, für viele auch Identifikationsfigur geworden in Buffalo, hängt auch damit zusammen, was er off the field alles macht, on the field Antreiber. Wo rangiert er für dich unter den Left Tackles in der Liga?
Also ich muss sagen, die letzten Wochen, wo man ihn natürlich auch mehr im Spotlight wieder gesehen hat, hat er, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass er zu den besten Left Tackles in der Liga gehört. Es ist sehr, sehr interessant, wenn man sich die unterschiedlichen Spielertypen auf Offensive Tackle in der Liga ansieht. Da gibt es einfach Leute, die wirklich sehr mit ihrer Technik glänzen können und da können wir zum Glück auch den Bernhard Reimann dazu zählen. Wenn man sich den anschaut, wie er spielt, Bernhard Reimann jetzt, das ist einer, bei dem alles sehr, sehr clean ausschaut. Also seine große Stärke ist, dass er seine Technik wirklich jedes Play sehr konstant spielen kann. Wenn man sich den Deion Dawkins anschaut, der sticht mit seiner großen Size und mit seiner fast wilden Spielweise, sticht er fast schon raus. Und das ist eine andere Kategorie Spieler, das kann man gar nicht vergleichen. Ne? Also der nächste Vergleich, der mir einfällt, ist zum Beispiel auch der Trent Williams von den 49ers, auch einer der Besten in der Liga. Die sind sich da durchaus ähnlich. Also bei denen sieht nicht immer alles clean aus. Oft kann man sich das Footwork anschauen und denken, okay, dass das überhaupt noch was wird, ist ein Wunder. Ja? Aber was die große, große Stärke, glaube ich, ist von Deion Dawkins, ist, dass er wirklich seine Gegenspieler einfach mault, wie man in Amerika sagt. Also wirklich physischer Spieler sie und wirklich ein harter Spieler ist, was das angeht. Und ein großer Faktor ist auch einfach, dadurch, dass er so heraussticht, das ist ein Spieler, den man one-on-one lassen kann mit dem besten Pass-Rusher vom Gegner. Und das ist einfach eine Sache, die im Gameplanning wahnsinnig viel hilft. Also die schwächeren Teams, die schwächeren Lions haben sehr oft die Challenge, dass sie diesen einen guten Rusher oder vielleicht sogar mehrere neutralisieren müssen. Und wenn man einfach als Offense-Coordinator sagen kann, okay, mein Left-Tackle bleibt einfach one-on-one mit diesem Gegenspieler, dann heißt das, dass ich gleichzeitig die Hilfe zu anderen Leuten schieben kann. Ne? Und das ist der große Vorteil, glaube ich, bei den Bills. Sie haben mit Deion Dawkins einen wahnsinnig guten Spieler, der One-on-One ist. Und das macht das Leben von allen anderen schon wesentlich einfacher.
Was spannend ist, wenn man so auf Offensive Lines in der NFL blickt, Bernhard, ist, dass der Center eigentlich im Regelfall der kleinste aller Offensive Linemen ist. Jetzt ist bei den Bills Connor McGovern mit 1,96 und 144 Kilo eigentlich schon ein richtiges Bröckel in der Mitte. Und wenn man dann auch auf die Cardinals schaut, ist mit Jelle Froholt ein gleich großer, nur 3 Kilogramm leichterer Center dort am Werk, der aber mit einem extrem kleinen Quarterback zusammenspielt. Ist die Centergröße irgendetwas, das durchschlägt, wenn man es mit einem großen oder kleinen Quarterback zu tun hat?
Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das im Scouting oder in der Spielersuche eine Rolle spielt, wo man sagt, okay, wie groß darf unser Center sein, je nachdem wie groß unser Quarterback ist. Aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, wenn es um Sachen Leverage und also genau die Körperwinkel halt einfach, also wie kann ich meinen Körper manipulieren, dass ich man will immer unter dem D-Tackle sein und eben vor allem in der Mitte von der O-Line ist es halt sehr wichtig, dass man das kann, weil die D-Tackle halt einfach sehr, sehr schwer sind in der NFL oder überall. Und wenn man da ein schlechtes Pad-Level hat, dann ist es schwer, halt einfach Leute zu blocken. Und da kann ich mir vorstellen, dass es deshalb erklärt, okay, deshalb sind die Center vielleicht immer ein bisschen kleiner als Tackle oder so zum Beispiel. Bei den Tacklen ist es eher wichtig, dass sie eben lange Arme haben, eben um in der Pass-Protection besser zu sein und die Leute quasi zu haben. Und ich glaube, das ist auch so eine große Sache, die der Dawkins so gut macht. Sobald der die Leute irgendwie in den Händen hat, kommen die da irgendwie nicht mehr weg, weil er halt einfach so eine starke Hand hat. Aber ja, anscheinend für ihn kein Problem, eben unter die Leute zu kommen und so, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht aus deiner Erfahrung da mehr, aber für mich als Titan eben ist es halt wichtig, einfach unter die Leute zu kommen und deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Körpergröße bei den Centern vielleicht ein bisschen eben anders ist.
Ja, das ist definitiv einer der Gründe, warum die Center oftmals auch ein bisschen kleiner sein können, ja, einfach weil sie diese Leverage gegenüber den Interior Linemen kreieren können, also Defensive Linemen kreieren können. Aber man sieht jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren noch diesen Trend, dass die Center jetzt tendenziell auch wieder größer werden in der NFL, also wirklich längere Typen sind. Das hat einfach auch den großen Vorteil, dass meistens längere Arme im Spiel sind und auch das ist ein Faktor, der in der Pass Protection für Interior-Leute auch wahnsinnig wichtig wird. Deswegen sieht man jetzt eigentlich schon noch einige Leute, man sieht jetzt mit 1,96 bei McGovern, ist er schon auch definitiv einer der größten Center in der Liga. Das kann bei manchen Sachen ein Nachteil sein, aber man sieht diesen Trend eindeutig. Ja.
Wir versuchen bei allen Offensive Lines euch was mit an die Hand zu geben, auf das ihr danach am Sonntag blicken könnt. Und bei den Buffalo Bills würdest du gerne über einen Ausrüstungsgegenstand sprechen, beim Right Tackle bei Spencer Brown. Warum?
Ja, weil die Nackenrolle ein großes Comeback gemacht hat mit dem Spencer Brown. Der Spencer Brown ist selbst ja mit 2,3 Meter. Ich finde es übrigens sehr gut, dass wir da auch die Daten eingeblendet haben. Ein großer Spieler, er ist einer der athletischeren und leaneren Offensive Linemen. Und was sehr, sehr lustig ist, und das haben vielleicht viele Fans noch nicht so beobachtet, früher war das ein großer Gegenstand in den 90ern, weil es sehr mächtig ausgesehen hat, die Nackenrolle. Lange Jahre verschwunden, aber ich glaube, Spencer Brown und einige andere bringen momentan ein Comeback davon.
Sehr schön. Wenn du auf die Bills blickst, Bernhard, was ist etwas, auf das du dich freust, oder ein Matchup, das aus deren Sicht zu gewinnen ist oder gewonnen werden muss, um das AFC Championship Game gegen Kansas City erfolgreich zu bestreiten?
Ja, ich glaube, jetzt am Ende des Jahres ist das immer eine, also da gibt es dann nicht mehr so Matchups, wo man sagt.
Kannst du sagen, einfach mehr Punkte machen als der Gegner?
Ja, nein, also so, ich meine, ja, am Ende des Tages natürlich ist immer so, aber was ich meinte, ist, am Ende des Jahres, da ist das Level schon so gleich, dass es halt dann nicht mehr wirklich okay, der Cornerback von denen ist richtig schlecht, wir attackieren den einfach. Natürlich, das ist in der NFL selten so, dass man einfach sagt, okay, unser Cornerback ist so viel schlechter als der Receiver. Aber ja, ich glaube einfach, die Leute, die jetzt konstant guten Football spielen können und weniger Fehler machen, die gewinnen dann natürlich am Ende des Tages. Und die Chiefs haben das über Jahre so gut gemacht und haben einfach zeigen können, dass wenn es zählt, dass sie wirklich ihren besten Football spielen. Und jetzt ist es quasi an den Bills, dass sie halt auch wirklich mal bis ins Finale kommen und einfach zeigen können, okay, wir sind wirklich ein gutes Team, weil die Bills sind seit Jahren jetzt schon so das Team, wo jeder sagt, boah, ich freue mich so, die im Super Bowl zu sehen, schon vor der Saison, aber irgendwie hat es dann nie gereicht. Deshalb jetzt fühlt sich irgendwie so an, als wäre es, bei den Ravens hat sich zwar auch so angefühlt, aber es fühlt sich jetzt einfach bei denen schon so an, so dass es jetzt einfach mal klappen muss und dass es viele Leute sehr gerne auch sehen würden, dass diesmal bis zum Ende geht.
Sonntag auf Montag, 0.30 Uhr gibt es die Bills gegen die Kansas City Chiefs und das ist der Punkt, wo wir natürlich auch auf die fünf Offensive Linemen, die vermutlichen Starter auf der Offensive Line bei den Kansas City Chiefs blicken. Und da hat sich die letzten Wochen Spannendes getan, weil man die Left-Tackle-Position nicht in den Griff bekommen hat. Man hat es mit Kingsley Suamataia probiert, man hat es mit Wanya Morris probiert, dann hat man DJ Humphries, deinen Ex-Teamkollegen, geholt und starten lassen. Der hat sich dann gleich wieder am Oberschenkel, oder am nicht wieder, der ist von der Knieverletzung zurückgekommen, hat sich dann am Oberschenkel wehgetan. Und auf einmal musste der gelernte Left-Tackle Joe Tooney, der gelernte Left Guard, entschuldige, ja, genau. Left Tackle spielen. Und das ist natürlich nicht seine natürliche Position. Und da gibt es eine perfekte auch User-Frage von Wolfgang dazu, der schon vergangene Woche geschrieben hat. Ich habe eine Frage für die O-Line-Folge nächste Woche. Ist für einen O-Liner ein Positionswechsel oder ein Seitenwechsel schwieriger? Wenn ich zum Beispiel einen Left Tackle habe, und das ist Joe Tooney jetzt by default, ist es schwieriger, Right Tackle oder Left Guard zu lernen?
Ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil es sehr individuell ist. Aber
geh mal von dir aus.
Ich gehe mal von mir aus und sage, im Normalfall ist es für die Spieler schwieriger, Seite zu wechseln, als tatsächlich die Position zu wechseln. Weil man sich das so vorstellen muss, man spielt quasi die Seite wirklich spiegelverkehrt. Das heißt, der Stance ändert sich, man hat die andere Hand unten, die Füße sind anders versetzt. Also üblicherweise, wenn man auf der linken Seite spielt, ist der linke Fuß nach hinten versetzt, linke Hand im Boden. Und das bedeutet auch gleichzeitig für das Handplacement, ich habe die linke Hand auf einmal als Außenhand in der Pass Protection, die rechte Hand als Innenhand. Das macht einfach einen sehr, sehr großen Unterschied, weil man da wirklich sehr eingespielt ist, was das angeht. Das ist in Wahrheit so, wie wenn ich jetzt einer Person sage, schreib mir einen Aufsatz mit der anderen Hand, also mit links zum Beispiel, wenn man Rechtshänder ist.
Das ist wahrscheinlich der perfekte Vergleich.
Ja, genau. Und es gibt Leute, die tun sich da wirklich wesentlich einfacher. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass in der NFL gibt es ja die Position des Swing Tackles, das heißt, es ist meistens ein Backup-Offensive-Lineman, der beide Tackle-Positionen können muss.
Dance-Keeper,
ganz genau, Dance-Keeper bei Detroit. Ja. Das heißt, das ist natürlich ein Skill, den man lernen kann, auf beiden Seiten zu spielen, aber üblicherweise, gerade die Starting-Linemen, sind sie ja gewohnt, in einem Spot zu spielen. Das heißt, die sind wirklich eintrainiert auf ihren Spot. Da fällt so ein Seitenwechsel meistens nicht sehr leicht. Aber hingegen, weil wir schon darüber gesprochen haben, die Position zu wechseln, ist dann oft ein bisschen einfacher, weil man einerseits die Seite schon gewohnt ist und andererseits weiß ja auch jeder Guard zum Beispiel gleichzeitig die Assignments von einem Tackle. Er ist vielleicht nicht in der Ausführung nicht so routiniert, aber in Wahrheit die Assignments sind meistens nicht das Problem, weil er diese Situationen erkennt. Das heißt, da hilft es ein bisschen, der Positionswechsel, der fällt dann meistens den Leuten ein bisschen leichter.
Wie viel beeindruckender macht es das, und vielleicht Frage einfach in die Runde, dass Tristan Wirfs als Right Tackle schon All-Pro war, die Seite wechselt und jetzt als Left Tackle All-Pro ist, also eigentlich auf zwei verschiedenen Positionen?
Ich glaube, vor allem bei solchen Leuten, die einfach körperlich dafür gemacht sind, ich glaube, da ist es dann am Ende des Tages egal, ob sie rechts oder links sind. Viele Starting Left Tackles sind eben durch diese Rotation durchgegangen, weil sie halt zum Team gekommen sind. Es gab schon den Veteranen Left Tackle, sie mussten Right Tackle spielen dabei, den mal noch sein Ding machen lassen, und dann, wenn der nicht mehr ist, dann werden sie zum Left Tackle quasi für das, was sie gedraftet worden sind. Mhm. Aber ja, so ein Spieler wie er einfach, der körperlich so dominant ist und auch spielerisch so dominant ist, da wundert es mich nicht, dass er es auf beiden Seiten quasi geschafft hat, aber ja.
Nein, ich finde auch, also beim Spieler wie Tristan Wirfs, der so eine Athletik mitbringt und so eine Size mitbringt, wundert es einen natürlich nicht. Man muss dazu sagen, der hat natürlich den Vorteil gehabt, dass er eine ganze Offseason dazwischen diesen Positionswechsel gemacht hat. Also,
ja, der arme Joe Tooney.
Ja, der arme Joe Tooney, der hat diese Offseason nämlich nicht. Das macht es eigentlich umso beeindruckender. Beim Joe Tooney muss man ja dazu sagen, das ist wirklich einer der besten Left Guards. Also es ist allgemein die große Stärke von der Kansas City Offensive Line, sind die Interior-Spieler, Guards und Center. Das macht es sehr, sehr beeindruckend, dass der einfach rausflippen kann auf Tackle und dann dort auch einen soliden Job macht und seinen Boden halten kann. Aber für einen Spieler wie Tristan Wirfs eine ganze Saison dann wirklich auf einer anderen Position zu spielen, ist schon eine große Challenge und sehr beeindruckend auch. Ja.
Ich glaube, da steht jetzt noch aus, ob DJ Humphries dann vielleicht auch doch nochmal den Start auf Left Tackle bekommt, damit man auch Joe Tooney wieder auf angestammten Left Guard bringen kann. Was ist DJ Humphries für ein Typ? Ich meine, wir haben irgendwann schon mal darüber gesprochen, wie kaltherzig das ist. Ja, du reißt ja spät in der Saison das Kreuzband, das war vergangenes Jahr der Fall, und du hast nicht mehr allzu viele Guarantees auf dem Vertrag über, deswegen bye-bye, und das hat dann auch lange gedauert, bis er wo andocken kann. Aber was kann ein DJ Humphries in Bestform machen und was ist der für ein Typ?
Ja, ich glaube, so wie jeder Starting-Tackle in der Liga oder routinierter Veteran-Tackle in der Liga, die sind alle sehr, sehr gut im Pass-Blocken einfach. Also die wissen natürlich, dass sie dafür bezahlt werden und nicht fürs Run-Blocken. Also seine Stärke war natürlich immer sein Pass-Block. Ich würde aber auch sagen, dass seine Mentality eigentlich sehr ähnlich zum Paris Johnson jetzt, also die scheuen nicht vom Runblock, also der hat das immer gemocht eigentlich, dieses okay, ich gegen dich. Natürlich umso älter sie werden, umso weniger haben sie dann da Bock drauf, ein One-on-One mit einem End zu haben, jedes zweite Play im Runblocken, weil das natürlich physischer ist als Passblocken. Aber er war mental ein Dog, wie man so schön sagt, da drüben, also einer, der vor keiner Challenge zurückgescheut hat, aber hauptsächlich hat ihn natürlich das Passblocken interessiert.
Wäre dann natürlich die ultimative Challenge im Championship Game, es mit Rousseau oder Miller zu tun zu bekommen, auf Left Tackle, wenige Wochen, nachdem er überhaupt erst geklärt worden ist, plus die Oberschenkelverletzung, plus eben eigentlich ein volles Jahr, das du bräuchtest nach dem Kreuzbandriss oder vielleicht sogar noch ein klein wenig mehr, auch im mittlerweile hohen Offensive-Lineman-Alter von über 30. Wenn wir den Zuseherinnen und Zusehern was mitgeben bei der Kansas City Chiefs Line, was ist das? Ist das was Personelles? Ist das was, das du als Staple-Play vielleicht aufzeichnen magst?
Als Staple-Play würde ich eigentlich nicht sagen. Also auch das Kansas City ja bekannt ist dafür, dass sie sich immer sehr, sehr viele Wrinkles einfallen lassen und sehr. Der Andy Reid ist ja ein Genie, was diese Adaptierungen angeht, von Woche zu Woche. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich so viel von dem sehen werden, was wir vorher schon gesehen haben. Aber ich glaube, wenn man auf die Kansas City Offensive Line schaut, ist eben, wie du angesprochen hast, diese Left-Tackle-Position sehr, sehr interessant. Der Joe Tooney ist dort ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden, indem er jetzt eben Left-Tackle spielt und hält prinzipiell hält er sich da sehr gut. Aber man hat auch gewisse Struggles gesehen gegen Speedrusher. Da sieht man auch einfach, dass ein bisschen die Routine fehlt auf diese Recognition, auf die Pass-Rush-Moves von den Edge-Playern. Das ist einfach was anderes, als wenn man Interior spielt. Und ja, er wird sicherlich gut vorbereitet sein, aber gleichzeitig sehen wir ja bei Buffalo wirklich sehr, sehr gute Edge-Rusher. Von Miller, glaube ich, Future Hall of Famer, und Rousseau, du hast ja erwähnt. Dann gibt es auch noch gute Interior-Rusher, die Line-Stunts spielen können. Das wird eine sehr große Challenge sein, und man hat auch letzte Woche schon gesehen, dass sie da teilweise ein bisschen gestruggelt haben. Das wird sehr interessant sein zu beobachten, wie das die Woche aussieht.
Wir kommen zum NFC Championship Game und beginnen dort mit der Offensive Line der Philadelphia Eagles, das Matchup Eagles gegen Commanders, und beginnen dort mit einem Mann, über den wir schon häufig gesprochen haben, auch weil er das Aushängeschild ist für das Talentscouting auf internationaler Ebene der NFL. Wir durften im Sommer mit James Cook darüber sprechen, wie auch die Nadel im Heuhaufen namens Jordan Mailata gefunden worden ist. Die Eagles haben ihn gedraftet. Es war ein untypischer Verlauf. Der wurde einfach nur ob seines Körpers, ich will jetzt nicht nur sagen ob seines Körpers, aber der wurde vor allem wegen dieser Physical Traits überhaupt mal gedraftet und musste nicht irgendwie den Umweg als Undrafted und International Player Pathway Program Athlet nehmen. Jordan Mailata, mittlerweile einer der höchstbezahlten Left Tackle. Du hast ihn in deinem Camp, glaube ich, auch schon kennengelernt und natürlich auch seinen Werdegang verfolgt. Wie ist es, diesen 2,3 Meter und du hast gesagt, wenn es gut läuft, 166 Kilo Hühnern dann auf einmal gegenüberzustehen und trotzdem zu sehen, was der mit diesem Körper und dieser Urgewalt machen kann?
Ja, also das ist schon, kann man sich schwer vorstellen. Also wenn man den Menschen sieht, natürlich zum einen, oha, ja, der ist groß, aber das wirklich Brutale ist dann, wenn man den am Feld sieht und wenn er sich bewegt eben und man sich nochmal vor Augen hält, so und so viel wiegt er, so und so groß ist er, du solltest dich eigentlich nicht so bewegen. Wo man dann auch manchmal ein bisschen zum Zweifeln anfängt, wenn man sich denkt, okay, ich habe 115, 117 und ich bewege mich jetzt nicht so ultra viel besser als der, obwohl der 50 Kilo mehr hat als ich. Deshalb ja, das ist auch ein Grund, warum er dann eben gedraftet worden ist, obwohl er noch nicht College-Football gespielt hat, einfach weil das halt so eine seltene Gabe ist, dass du so ausschaust und so stark und so schnell bist trotzdem noch.
wenn du auf diese Eagles Offensive Line blickst, und das ist auch wieder von der Größenkonstitution her, Cam Jurgens, wieder der kleinere Center, zwei ultramächtige Spieler mit Malata, Becton, Lane Johnson, dann gewichtsmäßig vielleicht nicht ganz dort, wo der prototypische Tackle sein sollte. Diese Konstellation und Konstitution, was fällt dir auf?
Also ganz allgemein muss man mal sagen, das ist wirklich eine der absolut besten Offensive Lines in der NFL.
Die beste, Fragezeichen?
Vielleicht die beste, also kann man wirklich sehr stark argumentieren, sowohl von den Einzelspielern, aber auch wie sie als Unit agieren und funktionieren. Was für mich raussticht, ist einfach die Size, also von diesen prototypischen Maßen kann man in dem Fall nicht einmal mehr reden, wenn man von einem Jordan Mailata redet, das ist schon Übergröße für die Position in Wahrheit. Auch der Landon Dickerson ist ein Berg von einem Mann, also wenn ich da jetzt 150 Kilo am Roster lese, bin ich mir nicht sicher, wenn ich die Spiele schaue, ob er nicht sogar noch ein bisschen drüber ist. Sehr, sehr starke Spieler, also sehr, sehr große physische Spieler. Mit der einzigen großen Ausnahme natürlich dem Center, dem Cam Jurgens, der da jetzt in der Mix ist, seit Jason Kelce retired ist.
Also ja, auch ganz geil, der beste Center unserer Generation, retired. Genau. Und hier Cam Jurgens, hier ist deine Static-Center-Position.
Ja, aber gleichzeitig natürlich die coolste Situation, die man sich wünschen kann, weil er ja jetzt wirklich, ich glaube, zwei Saisonen, wenn nicht sogar drei, lernen konnte vom Jason Kelce. Also es gibt ja, glaube ich, keinen besseren, nach dem man sich richten kann, als wenn man zwei oder drei Saisonen von seinem Hall of Famer lernen darf. Ja, also wie gesagt, Size ist für mich ein großer Faktor bei denen, aber natürlich auch einfach, dass sie sehr, sehr gut eingespielt sind. Man sieht, dass die wirklich, man sagt so oft, on the same page sind, also wirklich wissen, was die anderen machen und wirklich als eine Unit exekutieren. Das ist ein sehr, sehr großer Faktor bei ihnen.
Und Thomas und Bernhard, nachdem wir alle viel Football schauen und dann auch immer wieder Primetime-Football und das Ganze auch bei den Kolleginnen und Kollegen von NBC, da gibt es ja zu Beginn einer Partie immer diese Spielervorstellungen, wo jemand schönartig oder manchmal auch nicht seinen Namen sagt und dann auch das College, das er absolviert hat. Und es war Jordan Mailata nie auf einem College. Der sagt dann einfach Jeff Stoutland University, und das hat mit einer ganz wichtigen Person bei den Eagles zu tun, nämlich dem Offensive Line Coach. Mutmaßlich der beste seiner Zunft in der NFL, und das will was heißen, wo die Besten der Besten dann auch tatsächlich zusammenkommen. Er hat nicht nur aus Jordan Mailata einen Franchise-Left-Tackle gemacht, obwohl der keinen Down American Football gespielt hatte, bevor er überhaupt in Nordamerika war. Der hat das Mekhi Becton, dem Right Guard, der damals der 11. Pick der New York Jets war, vor nicht allzu langer Zeit und Franchise-Left-Tackle hätte werden sollen und als Ausschusswaage behandelt worden ist, einen NFL-Caliber Right Guard gemacht, also inklusive auch Richtungswechsel. Wenn du das siehst und wenn du den Namen Jeff Stoutland hörst, was kommt dir als Offensive Line Coach, als Fellow Offensive Line Coach als erstes in den Sinn?
Ja, so wie du sagst, vielleicht der Beste seiner Zunft in der NFL, obwohl es ja eigentlich ein sehr interessanter Werdegang ist. Man sieht sehr oft bei den Offensive Line Coaches in der NFL, dass die jahrzehntelang in der Profiliga sind und dort lernen und eben coachen. Bei ihm war es so, dass er eigentlich sehr, sehr lange am College unterwegs war und dann circa vor zehn Jahren zu den Eagles gestoßen ist und seitdem eigentlich sich etabliert hat als einer der absolut Besten. Und ich glaube, es ist natürlich so, dass nicht alle Geheimnisse immer nach außen dringen, ne? Aber ich glaube, ein sehr, sehr großer Faktor bei ihm ist sein Coaching-Style, wie er auf die Spieler zugeht, also nicht nur, wie er sie rein technisch und rein scheme-wise vorbereitet, sondern dass er einfach eine sehr, sehr gute Beziehung zu seinen Spielern hat. Und man hat einfach wirklich seit Jahren das Gefühl, dass die wirklich als eine sehr geschlossene, tighte Unit spielen. Es gab ja auch, werdet ihr sicher kennen, das Christmas-Album, das die Philadelphia Eagles Offensive Line aufgenommen hat.
Heavy Rotation beim Bernhard.
Heavy Rotation beim Bernhard, habe ich auch schon mitbekommen. Ne? Nein, aber das zeigt einfach, dass das eine sehr, sehr tighte Unit ist, die sich menschlich sehr gut versteht. Und ich glaube, er ist auch auf einer sehr menschlichen Ebene mit seinen Spielern unterwegs. Und ja, er gibt wahrscheinlich einfach wirklich alles, um das Beste aus diesen Leuten rauszuholen. Und da sieht man dann eben auch, dass er wirklich so eine Kultur aufgebaut hat über die Jahre, wo dann auch ein Mekhi Becton, der aus einer sehr schlechten Situation karrieretechnisch kommt, in diese Unit aufgenommen wird und wirklich aufblühen kann. Also ich glaube, da kann man ihm wahrscheinlich nicht genug Credit geben für das, was er da geschaffen hat.
Bernhard, Sneak Preview, was die Eagles auch offensiv machen müssen, nachdem da schon viele Fehleranfälligkeiten noch immer drinnen sind. Die Offensive Line, die wahrscheinlich beste der NFL. Der Running Back, All-Pro, müssen wir nicht lange darüber diskutieren. Die zwar wahrscheinlich die beste Receiver-Zange in Kombination in der NFL mit Dallas Goedert, ein Star-Tight End. Ist Jalen Hurts das größte Fragezeichen für die Eagles vor Sonntag?
Ja, und für Sonntag? Vielleicht das wichtigste, Number One Defense auch noch, weil man ja immer davon redet, dass später im Jahr die Defense dann entscheidet. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es wird einfach eine Team-Performance sein. Im letzten Spiel, wenn ich mich erinnere, hatte er, glaube ich, 77 Yards Passing. Also jetzt nicht wirklich,
knapp über 100 waren es, glaube ich.
Okay, knapp über 100. Also nicht wirklich so eine Statline, wo du sagst, okay, der Typ gewinnt uns irgendwie jedes Spiel. Aber wie gesagt, es ist immer so eine Identität, die sich im Laufe des Jahres für jedes Team irgendwie entwickelt. Und es muss ja nicht sein, dass er für 300 Yards jedes Spiel wirft, sondern einfach nur, dass das so weiterläuft, wie es gerade läuft. Ich meine, wenn einer heiß ist, Saquon, gib ihm den Ball. Er selber kann sehr gut den Ball laufen und er hat auch seine Anspielstationen, denen er den Ball geben kann und die Plays nach dem Catch machen können. Deshalb, ich glaube, er muss nicht irgendwas komplett Verrücktes machen, sondern einfach nur so, wie sie bis jetzt gespielt haben, als Team irgendwie, halt einfach so weiterspielen. Und dann ist, glaube ich, sehr schwer für einen jeden, der gegen die muss.
Lass uns gleich gemeinsam zum Gegner der Philadelphia Eagles kommen, den Washington Commanders. Und wahrscheinlich der Offensive Line mit den wenigsten Household-Names, würde ich jetzt mal meinen. Und vielleicht auch zur vielleicht Upset of the Week am Divisional Weekend. Wie hast du diese Partie verfolgt? Wie hast du miterlebt, dass dem Number One Seed, den Detroit Lions, ein mächtiges Bein gestellt worden ist und dass die Commanders jetzt im Championship Game stehen?
Ja, verrückt. Ich meine, wir haben ein bisschen davor geredet und wir haben spekuliert, so wie könnte Washington überhaupt da mitspielen oder wie könnten sie quasi eben ein Bein stellen, den Lions. Es hat sich dann eben herausgestellt, dass es genau dieses Spiel wird, wo einfach ein Offensive Shootout quasi entstanden ist in der ersten Halbzeit schon und dann auch weiter. Und den Lions sind einfach Sachen passiert, die ihnen über die ganze Saison nicht wirklich passiert sind mit den ganzen Interceptions und so. Und ja, sie haben sehr flustered halt gewirkt und sehr vor die Wand gestoßen oder so irgendwie, wie so Rehe im Headlight, wo sie nicht mehr ganz wussten, okay, was passiert jetzt gerade irgendwie, und bevor sie es realisiert haben, war es dann schon zu spät. Und ja, also ich meine, die Commanders haben eine sehr heiße Offense und generell ein gutes Team, was einfach gut spielt gerade. Und immer wenn jemand so ins Rollen kommt, vor allem spät im Jahr, ist es halt einfach sehr schwer, die dann auch aufzuhalten. Egal, ob du die Lions bist, die das ganze Jahr dachten, dass sie in die Super Bowl kommen oder nicht. Aber ja, deshalb ist Playoff-Football aber auch so geil, weil wenn du in diesem einen Spiel einfach besser bist als die anderen, aus welchen Gründen auch immer, egal ob die einfach schlechter sind den Tag oder nicht, dann bist du eine Runde weiter und sie nicht.
Wenn wir auf diese Offensive Line blicken, und da muss man vielleicht auch mal dem Offensive Line Coach ein wenig Kredit dann auch oder Tribut entsprechend zollen. Bobby Johnson, auch so ein Coaching-Lifer, der das zusammengestellt hat, was am Papier jetzt vielleicht nicht extrem dominant aussieht, aber wo schon ein paar Dinge greifen. Einmal müssen wir über Brandon Coleman sprechen, den Rookie Left Tackle, der große Teile seiner Jugend in Deutschland verbracht hat und deswegen auch fließend Deutsch spricht. Und ich glaube, die Commanders haben das auf Social Media auch immer wieder ausgenutzt, weil sie dann immer wieder so ein Video posten vom Training, German Word of the Day, und dann kommt irgendwie Coleman raus und sagt Weihnachtsbaum, und dann kommen irgendwie zwei Commanders nach und Weihnachtsbaum. Also man kann da schon sehr viel Kapital draus schlagen, gerade die Commanders jetzt auch mit Max Pircher so ganz nebenbei in der Practice Squad, der ja auch schon bei Winter Day Football O'Clock zu Gast war. Brandon Coleman, natürlich in den USA ausgebildet, aber eben mit auch deutschen Wurzeln. Third Round Draft Pick, genauso wie Bernhard Reimann, und wir haben dann versucht, so ein paar Parallelen zu ziehen und uns gesagt, der ist schon gut, ansonsten wären die Commanders auch nicht dort, wo sie jetzt sind, aber es sind so dieselben Kinderkrankheiten, ist das falsche Wort, aber es sind so dieselben Problemstellungen wie damals bei Bernhard Reimann, die sich auch ihm stellen. Worauf achtest du da? Oder was sind so Dinge, die Herausforderungen für einen Rookie, für jeden Rookie Left Tackle darstellen?
Also ich glaube, ganz allgemein für jeden Rookie in der NFL ist die große Challenge, mal anzukommen, und da gibt es halt wahnsinnig viel zu lernen. Also gerade für einen NFL Offensive Lineman geht es natürlich sehr, sehr stark auch um Erfahrung. Ich glaube, wir haben vorher ganz gut sehen können, wie viele Dinge es gibt, die man scheme-wise schon mal lernen muss. Das ist die große Challenge für jeden Rookie und besonders natürlich in der Offensive Line. Aber ja, es gibt lustigerweise, wenn man sich seinen Spielstil ansieht, da durchaus Parallelen mit Bernhard Reimann, auch wenn er durchaus ein bisschen massiger noch ist als der Bernhard vielleicht, oder zumindest so wirkt am Video. ist es so, dass er auch sehr, sehr clean ist mit seinem Passset, seinem Footwork. Sieht schon wirklich gut aus für einen Rookie. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis für seines Erfolgs bisher. Und wo man beim Bernhard meiner Meinung nach in seiner Rookie-Saison noch ein bisschen die Struggles gesehen hat, und das sieht man bei Brandon Coleman genauso, sind einerseits Power-Rush-Moves, also sprich zum Beispiel Bull-Rush-Moves, wo der Defender einfach versucht, durch den Offensive Lineman durchzuarbeiten. Und andererseits auch merkt man, dass diese Recognition vom gegnerischen Pass-Rush-Move teilweise noch ein bisschen langsam ist. Also da sieht man, er reagiert ab und zu ein bisschen zu spät auf die Bewegungen des Defensive Linemans. Und da kann man sich natürlich ein bisschen in die Bredouille auch mal bringen. Ja. Aber ganz insgesamt muss man trotzdem einfach sagen, also für einen Rookie Left Tackle, wo es wirklich eine schwere Aufgabe ist, hält er sich wirklich sehr, sehr gut.
Bernhard, was auf den ersten Blick, wenn man auf diese Offensive Line blickt, vielleicht dann auch nicht ersichtlich ist, da sind insgesamt 5 Lombardis mit drinnen. Andrew Wiley, der Right Tackle, der schon das zweite Jahr in Diensten der Commanders, der hat mit den Chiefs 2 Lombardis gewonnen und Nick Allegretti sogar 3. Der kennt eigentlich nichts anderes außer Erfolg. Und es ist spannend zu sehen, wie ein Team, das einen neuen Besitzer, einen neuen GM, einen neuen Head Coach, neue Coordinator und viele Free Agents auch hatte, dann so solche Handpicked Free Agents wie zum Beispiel Allegretti hat oder dann auf Leute wie Wiley baut oder mit Dante Fowler und Dorrance Armstrong in der Defense auch Leute gleich verpflichtet hat, die perfekt zu Dan Quinns Defensivphilosophie passen. Aber diesen Championship-Pedigree, den man sich mit Allegretti, und der war jetzt bei Kansas City öfter Backup-Tackle als jetzt irgendwie nomineller Starter, und Wiley war auch der Swing-Tackle, aber diesen Championship-Pedigree, den man sich dadurch in die Organisation holt, Leute zu holen, die wissen, wie es ist, lang Football zu spielen und lang erfolgreich Football zu spielen, hilft das tatsächlich oder ist das etwas, das die Medien heute wie so oft irgendwie reininterpretiert?
Nein, ich glaube schon. Also auch bei uns, als JG gekommen ist, wurden natürlich Transaktionen getätigt, wo sie wussten, okay, der bringt so eine Einstellung mit. Also da geht es dann aber mehr um Kultur kreieren und diese ganzen Sachen. Okay, ich will den in meinem Lockerroom haben. Ob das jetzt bei Lombardi Trophies auch so funktioniert, dass man sagt, okay, ich hole mir so und so viele Leute, die schon eine gewonnen haben und dann gewinne ich auch eine, weiß ich jetzt nicht, aber natürlich eben diese Arbeitseinstellungen, diese Erfahrung auch, okay, was braucht es, um dorthin zu kommen, das ist natürlich sehr wichtig, und um auch diese Winning Behavior vielleicht im Locker Room zu kreieren, dass sie halt wissen, okay, so und so sollte ein Meeting ausschauen oder so und so sollte deine Recovery ausschauen daheim, und eben auch den anderen, vor allem eben auch Rookies, zu helfen, okay, wie ist es als Profi und wie ist es als Profi, der Super Bowl-Ringe daheim hat. Deshalb, ja, ich glaube schon, dass das ein legitimer Punkt ist. Ob es immer funktioniert, weiß ich nicht, weil natürlich am Ende des Tages alle 11 Spieler auf beiden Seiten ihre Leistung bringen müssen und nicht nur die paar, die man da eben geholt hat. Aber ich glaube schon, dass es helfen kann beim ganzen Teamgefüge und beim ganzen Momentum kreieren quasi.
Wir haben ein paar der Fragen, die ein User an uns gerichtet hat, schon beantwortet, aber haben da ein ganzes Set an Fragen bekommen, und die Washington Commanders passen perfekt dazu mit Jaden Daniels, mit den vielen RPOs, die auch immer wieder eingestreut sind. Wie vermeidet man Strafen bei RPOs? Wie vermeidet man Illegal Man Downfield Strafen?
Das Lieblingsplay von jedem O-Liner.
Das Lieblingsplay von jedem O-Liner, ja. Naja, das ist ein bisschen schwierig, natürlich solche RPOs, also diese Run-Pass-Options, für einen Offensive Lineman, und mich würde interessieren, ob das bei euch auch so ist, aber im Normalfall ist es so, dass die Offensive Line da gesagt bekommt, ihr spielt das Runplay. Mhm. Das heißt, sobald man hier sagen würde, wir spielen jetzt passiver, um nicht Downfield zu sein, wird das Runplay schon nicht mehr funktionieren. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist normalerweise, dass die Offensive Line das Run-Scheme exekutiert und der Quarterback muss den Ball schnell genug losbekommen. Das heißt, was in, ich sage jetzt mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, 95% der Fälle von einem Illegal Man Downfield, wenn wir davon sprechen, wird es deswegen sein, weil der Quarterback den Ball zu langsam los wird. Also das ist auch was, wo ein Coach dann nicht mehr die Offensive Line verantwortlich macht dafür, sondern die wird sofort zum Quarterback gehen.
Es gibt diesen kleinen Wiggle Room, und die NFL hat jetzt auch begonnen, los, ja, mit den quasi weißen Bereich hinter der Line of Scrimmage in Replays auch reinzuzeichnen.
Naja, das ist das Interessante, vor allem für die Offensive Line, da muss man ein bisschen ins Regelbuch schauen. In den College-Regeln ist es ganz klar definiert, dass man, dass die Grenze bei 3,5 Yards ist. Das heißt, das ist relativ viel. Mhm. Und sobald ein Spieler, ein Offensive-Line-Spieler, der nicht eligible ist, über diese 3,5 Yards drüber geht, wird die Strafe geworfen. In der NFL ist die Grenze eigentlich strenger. Das heißt, eigentlich ist da definiert ein Yard. Aber es gibt dort halt diese, ich weiß es, weil wir in der ELF nach den NFL-Regeln spielen, da ist es so, dass es diese Ausnahme gibt, wenn ein Spieler an der Line of Scrimmage steht, ein Gegenspieler, und man engaged an der Line of Scrimmage mit diesem Gegenspieler, dann darf man den auch 10 Yards downfield schieben. Also solange ich engaged bin mit einem Spieler, den ich an der Line of Scrimmage quasi getroffen habe, kann ich den auch 10 Yards downfield schieben. Das heißt, ein großer Coaching-Point ist natürlich bei all diesen RPOs, dass die Spieler möglichst früh an der Line of Scrimmage engagen müssen und schauen müssen, dass sie da den Kontakt suchen. Und gleichzeitig auch, wenn sie nicht engaged sind, also sprich, wenn zum Beispiel in einem Zone-Scheme kein Gegenspieler in meiner Zone ist, dann wird natürlich versucht, möglichst an die nächste Zone anzudocken und dort irgendwie die Hände auf einen Verteidiger drauf zu bekommen, um zumindest, also im Minimum die Illusion zu geben, dass man engaged ist. Im Normalfall schafft man es vielleicht sogar auch, engaged zu sein. Ne? Das heißt, das sind Faktoren, die da sehr, sehr stark mitspielen. Die guten Offensive Lines wissen das, die nutzen das aus. Die schauen, dass sie dort eben nicht in diese Strafen reinlaufen dann.
Wie ist das für die Offensive Linemen und vielleicht auch für dich? Ist es Fluch oder Segen zu wissen, wir haben einen Playmaking Quarterback, der Plays extenden kann, aber dieses Wissen, wann und wie es passiert, wie ist das?
Ich glaube, für mich spielt das jetzt nicht so eine Rolle, weil ich selten sehr lang in Pass Pro bin, aber eben für O-Line oder Tackle, die alleine meistens in der Pass Pro sind, ist das auf der einen Seite gut, weil sie wissen, okay, der hilft mir auch manchmal, wenn ich meinen Block nicht schaffe, dann scrambelt er und lässt mich nicht ganz so schlecht ausschauen, weil auf dem Stat dann kein Sack von mir ist. Aber ich glaube, meistens ist es schwer, weil genau da passieren halt Holdings sehr oft, weil man natürlich seinen Typen blocken will und auf einmal läuft er nach links und man will ihn weiter blocken. Aber eigentlich sollte man gar nicht, weil der Quarterback ist eh schneller als der End, aber dass man das so schnell schaltet, das ist, glaube ich, das Schwere, dass man eben, okay, jetzt blocke ich ihn nicht mehr, obwohl das komplett gegen die Intuition eigentlich von einem jeden O-Liner ist. Deshalb, ja, ich glaube, es kann helfen, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über RPOs geredet haben, wo der Tipsy richtig gesagt hat, dass eigentlich 95% die Schuld auf den Quarterback fällt, wenn die Strafe passiert, und das ist bei uns mit Kingsbury recht oft passiert, wo dann eben gepumpfaked wurde und dann noch ein bisschen gescrambled wurde und dann geworfen wurde und lauter so Sachen, wo dann die O-Liner halt auch gesagt haben, ja gut.
Was soll ich machen?
Ja, wie kann ich dir jetzt helfen? Ja, ich war 4-5 Yards downfield, aber was soll ich denn tun? Das Play geht schon seit 5 Sekunden so. Das ist nicht mein Problem, selber schuld.
Und man muss aber auch dazu sagen, nur um es noch so abzuschließen, also die meisten Offenses testen da auch ihre Grenzen aus. Also es ist so, dass die meisten Offensive Coordinator sagen, also dieser erste Illegal Man Downfield geht auf meine Kappe. Quasi, wenn wir den kassieren, dann werde ich anpassen, dass wir da den Ball schneller loswerden oder eben das Scheme ein bisschen ändern. Aber die wollen, dass man wirklich den Run spielt, die wollen wirklich dieses Scheme so exekutieren. Und da werden die Grenzen ausgetestet. Auch die NFL-Refs sind da nicht so, dass sie sofort wissen, wo werfe ich das Flag und wo nicht und wo ziehe ich die Grenze. Also
wie überall anders auch.
Ganz genau.
Letzte User-Frage, die wir in dieser letztlich dann auch XXL-Ausgabe von Winter Day Football O'Clock noch beantworten werden, nämlich: Wie hat der Tush-Push die Offense-Möglichkeiten verändert? Ich würde jetzt mal voranführen, gar nicht mehr so sehr, weil wenn es alle könnten, würden es alle machen, aber hat er auch Line-Play substanziell verändert?
Ich würde nicht sagen, dass das Line-Play substanziell verändert hat. Also man muss sagen, den Tush-Push macht ja niemand so gut wie die Eagles. Die haben ihn quasi erfunden, die exekutieren ihn am besten, und man sieht ja tatsächlich doch einige Teams, die probieren das zu kopieren und dann in Wahrheit dann scheitern. Das heißt, man muss es zuerst mal exekutieren können, damit es wirklich einen Impact auf das Spiel hat, würde ich mal meinen. Aber was man bei den Eagles zum Beispiel ganz klar sieht, es hat schon was geändert, weil sie einfach wissen, dass automatisch ein Third and One, ein Fourth and One für sie ein First Down ist. Also das wissen sie eigentlich, weil sie darauf vertrauen können, dass sie zu so einem hohen Prozentsatz, das sind über 90%, wo sie diese Situations converten, können sie eigentlich darauf vertrauen, dass das automatic ist. Ja? Und was das für einen Offensive Coordinator oder für einen Head Coach, der entscheiden muss, spiele ich den vierten aus oder nicht, verändert, ist einfach das kombiniert mit diesen Analytics, wo die Head Coaches jetzt sehr viel risikofreudiger werden, verändert es natürlich das, dass früher die Spieler oder beziehungsweise die Offenses 4 oder eigentlich 3 Versuche hatten, um 10 Yards zu überwinden. Und mittlerweile haben sie eigentlich fast 4 Versuche, um 9 Yards zu überwinden. Ne? Das heißt, eigentlich hat das schon sehr viel geändert an diesem Spielstil. Und für Defenses wird es jetzt einfach noch viel wichtiger, dass sie wirklich die Offenses in Third and Long Situations bringen. Also, oder Third and Medium Situations zumindest. Ja? Weil alles, was Third and Short oder Fourth and Short ist, wird getuscht gegen die Teams, die es wirklich können, ist das ein First Down. Ne?
Bernhard, in etwas mehr als 2 Wochen geht es um diese Trophäe. Wir haben extra unsere Mini-Lombardi hier auch aufgestellt und uns entsprechend nicht lumpen lassen. Wenn du jetzt eine Wunsch-Super Bowl definieren könntest, wären die Commanders mit drinnen, weil es dann ein Wiedersehen mit deinem Ex-Offensive Coordinator bzw. Head Coach und einem langjährigen Teamgefährten mit Zach Ertz gäbe. Welche Offensive Line sehen wir und Teams sehen wir realistischerweise in der Super Bowl und was wäre der Wunsch? Oder deckt sich das vielleicht sogar?
Ja, wie gesagt, an diesem Punkt in der Saison ist das, glaube ich, so ein offen für jeden. Also ich glaube, jetzt ist sehr schwer zu sagen, wer ist Favorit in einem Spiel, vor allem so wie die Commanders letzte Woche gespielt haben, aber auch im Spiel Bills gegen Chiefs, da ist für mich zumindest sehr schwer zu sagen, wer da jetzt wirklich der Favorit ist. Deshalb sage ich einfach, wen ich am liebsten drin hätte und es gar nicht so sehr, weil ich ein paar Leute davon kenne oder nicht, aber ich hätte auf jeden Fall gern die Commanders da drin, einfach weil die mit dem Rookie-Quarterback und eigentlich die ganze Saison, jetzt hat sich's bald mit der Magie oder und jetzt die Lions noch besiegt und einfach so ein bisschen der Underdog, aber eigentlich auch irgendwie nicht, weil sie das ganze Jahr schon gut spielen und einfach guten Football spielen, obwohl man nicht damit gerechnet hat am Anfang von der Saison. Und am liebsten hätte ich es gegen die Bills. Ich weiß, das ist anders bei dir, aber keine Ahnung, ich hätte einfach gern Veränderung ein bisschen und ich glaube, das wäre ein cooles Matchup, was viele Leute gerne sehen würden.
Um das vorwegzunehmen, warum es anders bei mir ist, bin einfach Sucker für History und so oft werden wir es wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht mehr sehen, dass es Teams gibt, die wirklich Angriff auf einen Three-Peat nehmen. Gab es noch nie in der Super Bowl-Ära und immer dann, wenn sich Historisches ereignen kann, würde ich das irgendwie ganz gerne sehen und trotzdem die Storyline der Bills, die potenziell dann endlich die Chiefs-Hürde nehmen und dann auch die Super Bowl-Hürde. Eigentlich kann man nichts falsch machen zu dieser Jahreszeit und nachdem wir auch New Orleans Bound sind. Und wir haben vergangene Woche drüber gesprochen und falls ihr da bei Winter Day Football O'Clock noch nicht reingehört habt, ihr könnt die Super Bowl Woche und die Art und Weise unserer Berichterstattung auch ein klein wenig mit beeinflussen. Schreibt uns doch auf den diversen Social Media Kanälen oder an footballoclock101@gmail.com, welche Art der Berichterstattung ihr denn gerne hättet, wie hintergründig es sein soll, wie speziell es sein darf. Wir haben vergangene Woche schon coole Rückmeldungen bekommen, wo sehr, sehr viel Interesse in Richtung der Spezialisten geht. Also Kicker, Panther, Longsnapper werden wir alles liefern. Aber wenn es ganz spezielle Wünsche gibt, weinendes Auge jetzt, was ist mit den Offensive Linemen? Gibt es auch keine Sorge. Ja. Dann bitte jederzeit an uns wenden. Auch bei dir, Thomas, Wunsch-Super Bowl oder Realitäts-Super Bowl, falls das eine nicht mit dem anderen korrespondiert?
Ja, Wunsch-Super Bowl ist schwierig zu definieren für mich, weil als geouteter New York Giants-Fan ist natürlich ein...
Schwere Zeiten, die du durchleben musst.
Sehr schwere Zeiten, aber vor allem ist es dann natürlich auch schwer, ein NFC-Team zu suchen, das man gerne in der Super Bowl sieht, wenn es zu Commanders gegen Eagles heißt. So gesehen muss ich ganz ehrlich sagen, die Eagles haben ein wirklich beeindruckendes Team. Ich glaube, die würden wirklich ein sehr, sehr harter Gegner für jeden AFC-Gegner sein in der Super Bowl. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der hochkarätigste Gegner aus der NFC. Gleichzeitig Commanders wäre eine sehr coole Story mit Jaden Daniels. Ich glaube, das würde ich mir wahrscheinlich sogar noch mehr wünschen. Ein Rookie zu sehen, der das im ersten Jahr vielleicht sogar gewinnt, wäre wirklich sehr, sehr coole Story. Ich bin ganz bei dir, ich bin genauso ein NFL-History-Nerd, also der Three-Peat-Versuch zumindest von den Chiefs würde mir sehr gefallen. Ich glaube, das wäre eine coole Story. Ich sehe die Bills trotzdem als leitenden Favoriten mit dem kleinen Faktor, also eigentlich ist es ein sehr großer Faktor, dass sie jetzt ins Arrowhead Stadium müssen. Ich glaube, wir wissen alle, das ist eine von den schwierigsten Situationen, in die man reingehen kann als Football-Team. Sehr hostile Environment, sehr laut. Ich glaube, wenn die Bills durch diese Feuerprobe durchgehen und wirklich im Arrowhead gewinnen, ich glaube, dann werden sie auch die Lombardi holen.
Wir wissen es in 2,5 Wochen. Danke, dass ihr euch beide so lange, so ausführlich Zeit genommen habt. Dir alles Gute für die ELF-Saison. Mega Analysen. Ich glaube, dass Thomas Tippold, wir müssen bald das Three-Man-Booth machen, wie damals in der guten alten Fox und ESPN Monday Night Football-Zeit. Danke, Thomas.
Vielen Dank.
Danke dir, Bernhard. Du darfst deinen Jetlag auskurieren. Kommende Woche sehen wir uns dann wieder, dann mit der Championship Game Review und unserer Coverage Preview. Danke auch an dir und vor allem danke an euch zu Hause, dass ihr uns so lange zugesehen und oder zugehört habt. Kommende Woche gibt es dann die nächste Folge von Football.
Football. Football. Football.